Sack- und Sachgeschichten. Heute mit einem abnehmbaren Schwanz und einem genmanipulierten Rüssel, mit gemobbten Kindern und meinem abscheulichen TV-Geheimnis. Ich bin Fred und das ist Folge 56 mit der Maus und dem Elefanten.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Prost, meine Herren.
Oh, gib mir zum Wohle.
Was zum Öffnen.
Wo ist der Pimmel? Pimmel!
Na, ich habe heute Dosenbier, das macht schlau.
Pimmel!
Hier ein Feuerzeug. Oh, Feuerzeug. Du bist doch ein Kind der 90er, du wirst das hinkriegen.
Ja, sicher.
Prost, Kinders.
Prost.
Zum Wohle.
Also,
Prost an
Leute,
die Menschen da draußen.
Also, wir sind live im Stream. Bei Twitch, bei Facebook, bei YouTube. Moin.
ARD, ZDF
und
Sky.
Liebe Hörer, egal ob im Stream oder im Podcast, ihr müsst uns kurz Zeit geben, um durchzuatmen. Wir hätten es fast nicht lebendig hierher geschafft. Sturm Xavier oder Xavier oder Xavier.
Naidu.
Xavier Naidu wütet gerade über Norddeutschland.
Und zusätzlich stürmt es auch noch.
Ja. In Hamburg. Und wir haben es tatsächlich echt fast nicht ins Kack- und Sachstudio geschafft. Ich bin auch noch mega, mega aufgelöst.
Wir haben unser Leben riskiert. Sagen wir es doch mal, wie es ist, um hierher zu kommen.
Ja, genau. Ja. Ich habe eine halbe Stunde auf die scheiß Bahn gewartet. Halbe Stunde.
Ich musste 3 Bahnen vorbeifahren lassen, bis ich in die 4. eigentlich reingekommen bin, weil so viele Menschen. Ja. Also
es wirkt auch immer so, wenn Sturm ist, dass dann mehr Leute Bahn fahren als uns.
Oh, stimmt. Ich will Bahn fahren.
Herzlich willkommen, lieber Tobi.
Hola.
Herzlich willkommen heute zum dritten Mal.
Ich habe schon aufgehört zu zählen.
Zum x-ten Mal als Stargast Claudio Marc Dragic.
Hallo! Oh.
Schauspieler, Synchronsprecher.
Und Richard-Vertreter heute Abend.
Richard ist im Urlaub, deswegen vertritt heute Claudio.
Deswegen, also wenn Leute, die jetzt zugucken und so viel Bullshit erwarten wie bei Richard, ich enttäusche euch ungern, aber das schaffe ich nicht. Ich werde die Leute aussprechen lassen. Das, was ich sage, hat wirklich auch Hand und Fuß. Also ich hoffe, das ist okay für euch.
Das ist schwierig, weil all meine Notizen in der Mitte des Satzes abgeschnitten sind für gewöhnlich.
Das ist ungewohnt, aber wir werden es schaffen, glaube ich.
Gut.
Wir werden uns anstrengen.
Für alle, die im Livestream dabei sind, den Witz habe ich gerade schon mal gebracht. Ich muss den nochmal bringen, damit er auch im Podcast ist.
Richtig. Für alle, die den Livestream gerade nicht gucken können und uns nur hören, im Hintergrund sitzt unser Bildmischer und Kamerakind Xiaomi, der die Kameraperspektiven steuert. Außerdem sitzt da meine Freundin Nina, die Diablo 3 zockt.
Und in der Jogginghose.
Und mir nicht. Ja, doch, sie hat uns bemerkt. Ja, die wollte halt das Wohnzimmer nicht räumen und zockt hier gerade Diablo 3 mit ihrem Totenbeschwörer. Nein, mit ihrem Priester. Priesterin. Gut. Leute.
Hast du noch einen zweiten Controller?
Wir haben in unserer letzten Folge mal wieder eine Zuschrift bekommen von einem Hörer, der uns dazu aufgefordert hat, über die Lach- und Sachgeschichten zu sprechen. Unsere, Namensvetter. Und wir haben es oft abgeschmettert, wir haben oft gesagt, na, da gibt's doch nicht viel drüber zu sagen. Und dann wurde unser Ehrgeiz geweckt. Wir werden euch heute beweisen, Nina, halt die Klappe.
War das Nina?
Ja, das war Nina, die verreckt gerade. Wir werden euch heute beweisen, dass wir eine verfickte 2-stündige Sendung aus dem Boden stampfen können über die Lach- und Sachgeschichten.
Als erstes werde ich bis 100 zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Nein, das sollten wir hinkriegen.
Naja. Zunächst mal. Meine lieben Freunde, wer möchte das Alien begrüßen heute?
Tobi macht das immer so wunderbar.
Claudio, Tobi. Tobi ist der Master of Alien First.
Ich kann ja anfangen, pass auf, und du kannst ja übernehmen.
Ja, aber im besten Falle darfst du nur einen Satz brauchen, dann gibt es nichts zu übernehmen.
Alles klar, ich darf nur einen Satz?
Genau, einen Satz, der darf so langsam, wie er will, aber nur
liebes
einen Satz.
Liebes Alien,
Moment, wenn du ein Alien kommt auf die Erde, was sind die Lach- und Sachgeschichten?
Du sollst im Prinzip einfach nur eine allumfassende Definition abgeben.
Pass auf, ich fange den Satz an und du beendest ihn, okay?
Punkt.
Also, liebes Alien, wenn du es schaffst, Sonntagmorgen zum 11.30 Uhr wach zu sein, dann...
Ach so, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Dann
läuft in den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten eine Sendung, gedacht für Kinder in Deutschland, also auch eine deutsche Serie, die in Deutschland dann auf den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten läuft, so muss es heißen.
Komma.
Und dort sehen wir
verschiedenste Geschichten aus dem Alltag, verpackt mit hier und da einem Zeichentrick oder andersweitigen gezeichneten kleinen Episoden. Und vor allem sehen wir eine Maus, einen Elefanten und ab und zu eine Gans?
Eine Ente.
Andi genau. K. im Chat schreibt gerade die erste Stunde auf Deutsch, die zweite dann auf Serbisch.
Richtig.
Genau. Also das ist halt, warte mal, die lief nur nicht komplett auf Serbisch.
Nein,
also, das war immer nur der Vorspann.
Der Vorspann wurde einmal in Deutsch gesagt und dann derselbe nochmal und dann hinterher, das war Serbisch oder das war Kroatisch oder das war Bulgarisch.
Genau. Also es ist im Prinzip eine Kinderserie, die sich mit alltäglichen und oder wissenschaftlichen und oder politischen oder gesellschaftlichen Aktualitäten auseinandersetzt und sie kinderverständlich präsentiert und das eben immer wieder unterschnitten und oder unterfüttert mit eben kleinen Lacheinheiten mit Comics, die sogenannten Lachgeschichten.
Wow.
Klingt zum Beispiel eben die Maus oder eben Captain Blaubeer und Janosch und was es nicht all gab.
Klingt komisch.
Ist aber so.
Das wiederum ist das Konkurrenzprodukt der ZDF.
Aber viele verwechseln das tatsächlich.
Das stimmt.
Wow, das war super verkopft und super langweilig.
Ja. Vielen Dank.
Also es ist eine Kindershow, wo eben ja, interessante Dinge erklärt werden und hin und wieder gibt es kleine lustige Comics mit der Maus und dem Elefanten.
Also die erklären wirklich alles von der also wie kommen Streifen in die Zahnpasta bis hin zu Tschernobyl, wirklich alles.
Und die zeigen ganz viel, also es ist quasi auch oftmals so Galileo für Kinder. Ja. Weil die zeigen ja ganz oft auch so, wie werden Produkte hergestellt und dann wie laufen sie durch das Laufband und von vorne bis hinten. Und
wo du sagst für Kinder, der größte Teil der Zuschauer ist über 40.
Ja, für Kind gebliebene. Ja.
Das Durchschnittsalter der Sendung mit der Maus liegt anscheinend bei 40 Jahren.
Ja.
Weil das so viele Erwachsene mit ihren Kindern gucken und viele Erwachsene anscheinend auch alleine gucken.
Also ich kenne tatsächlich viele aus der Generation meines Vaters, unter anderem meinen Vater, der das auch immer mal wieder noch guckt. Also wenn er sonntags morgens zufällig vorm Fernseher sitzt um die Zeit, guckt er halt die Maus.
Die sind ja damit aufgewachsen, insofern das ist so was Schönes aus der Kindheit, dass man ein bisschen zu Erwachsenenalter noch mitnehmen kann.
Also ich habe in den letzten Tagen auch noch mal hier und da ein paar Folgen geguckt, einfach auf so aus Vorbereitungsgründen und es ist wirklich schön, also es macht Spaß zu gucken.
Da muss ich aber ein bisschen auf die Bremse drücken, denn da spielt halt auch mit, dass es sehr schwierig ist, die Fernsehquoten von kleinen Kindern zu ermitteln.
Das stimmt.
Worauf wir später vielleicht auch noch eingehen, wenn wir über Fernsehen und Kinder sprechen. Die Sendung mit der Maus. Es gibt sie seit dem Jahre 1971.
Hießen aber damals noch die Lach- und Sachgeschichten, ein Jahr lang.
Genau. Es gibt mittlerweile über 2000 Folgen.
Total irre. Aber es ist halt typisch deutsches Fernsehen, ne? Also einmal.
Das ist ja fast so gut wie GZSZ.
Ja. Also es ist wirklich so richtig klassisch typisch deutsche Fernsehlandschaft. Wir haben eine Produktion, die läuft und jetzt schießen wir die so lange den Zuschauern vor. Und ich möchte an der Stelle nichts gegen die Sendung mit der Maus sagen, aber eben kurz gegen also
alles andere.
Das ganze System. bis wirklich niemand, aber auch wirklich niemand mehr einschaltet. Siehe zum Beispiel Großstadtrevier, wo der eigentliche Star der Sendung schon praktisch tot ist, bis hin zu, keine Ahnung, die 400. Folge, wer wird Millionär? Keine Ahnung, ihr wisst es.
Ich glaube, die haben ein paar mehr. Die haben ja neulich 18. Jubiläum gefeiert, seit 18 Jahren.
Oh ja, stimmt. Seit 18 Jahren läuft die Scheiße. Ja. Ich meine, das ist eine ganz gute Sendung, aber nicht 18 Jahre lang. Ich gucke es immer noch, ganz gerne. Ihr wisst, was ich damit sagen will.
Ja.
So ist furchtbar.
Es wird die Frage gestellt, was Fred denn da bitte trinkt. Und wir wollen ja hier in der Sendung keine Werbung machen. Aber Fred trinkt Dosenbier. Das steht auch wirklich da drauf.
Gutes Discounterbier, sag ich mal.
Ja.
Torben Hex schreibt im Chat. Frage für später an die drei. Wir machen es jetzt. Wer sind eure Lieblingscharaktere der Lach- und Sachgeschichten?
Also, ich bin vielleicht in der Minderzahl, aber die Ente hat mich sowieso irgendwie nie tangiert.
Die spielt auch keine große Rolle.
Die Maus, mich hat's immer genervt, dass die so laut blinzelt.
Ja.
Ich weiß nicht warum, aber das ist ja unglaublich. Und mein Lieblingscharakter war der Elefant einfach.
Ja, mein auch.
Zum einen, ich habe Mitleid mit Elefanten, die kleiner als Mäuse sind.
Ja.
Und zum einen ist das Geräusch einfach so bezaubert. Nee.
Das war gar nicht schlecht.
Du kannst das echt gut.
Ja, genau, den mochte ich auch.
Den
Armin.
Es gibt ja nur, also Cartoon-Charaktere gibt es nur drei. Die Maus, Die Elefant und die Ente, auf die gehen wir später noch genauer ein.
Gab es nicht auch noch einen Maulwurf oder so?
Es gab noch einen Maulwurf.
Es gab noch mehrere. Es gab auch noch.
Und ein grünes Männchen, die aber extrem selten nur aufgetaucht sind.
Es gab noch andere. Es gab noch ein paar andere Vögel und mal einen Hund, glaube ich, auch mal, aber dann immer nur für eine Folge. Also es gab schon so Gaststars der Zeichentrickwelt. Und natürlich die ganzen anderen Lachgeschichten, also wie zum Beispiel Janosch und eben. Captain Blaubeer und so.
Ja.
Das war, glaube ich, das Highlight war. Das war auch nicht umsonst, also nicht sinnlos, dass Captain Blaubeer immer ganz am Ende lief.
Genau.
Damit die Leute dranbleiben. Ja.
Also, um mal auf die menschlichen Charaktere zu sprechen: Vater der Show ist Armin Maywald. Genau. Den kennen wir alle.
Der macht das, glaube ich, sogar immer noch, ne?
Der macht das immer noch. Und das ist, ich glaube, das ist eine der berühmtesten deutschen Stimmen im Fernsehen, ohne Scheiß. Ja. Ich habe ein Interview mit ihm vor kurzem in einem anderen Podcast gehört. Da meinte er, optisch wird er nicht so oft erkannt, aber auf seine Stimme wird er wahnsinnig oft fast jeden Tag angesprochen.
Ja, da ist halt so ziemlich jeder von uns mit aufgewachsen mit seiner Stimme.
Ja, ja. Ab 1983 war dann Christoph Biemann dabei.
Mit seinem grünen Polunder.
Grüner Pulli.
Den er übrigens auch nur, ich weiß nicht, warum er ihn trägt, aber das wirst du gleich sagen.
Ich weiß es, ja.
Aber ich habe noch ein Interview mit ihm gesehen, dass er zu Hause sich weigert, privat einen grünen Pulli zu tragen, weil für ihn ist das einfach Arbeitskleidung.
Ja, das war, er wird dann auch wahrscheinlich immer erkannt. Ja. Weißt du, wenn er was anderes trägt, sieht ihn niemand, dann ist er unsichtbar. Aber sobald er den grünen Pulli anhat...
das ist doch der Typ von der Maus.
Ja, wollen alle ein Autogramm.
Ja, das ist, der hat für seine erste Sachgeschichte, da haben die irgendwie 2 oder 3 Tage oder so, also mehrere Tage auf jeden Fall gedreht. Und der sollte halt einen grünen Pulli tragen und, nee, der sollte einen Pulli mitbringen, den er im besten Falle 2-mal hat. Und er hatte halt einen grünen Pulli 2-mal. Und dann hat er halt, ne, damit er was zum Wechseln einfach dabei hat, und hat den dann halt getragen und das hat den Leuten gefallen. Und dann hat er den halt wieder angezogen und irgendwann wurde das zu seinem Markenzeichen. Also es kam eigentlich nur daher, dass das der einzige Pulli war, den er doppelt hatte. Warum auch immer der diesen Pulli doppelt hatte, aber es war der Fall.
Ja.
Eine Legende war geboren.
Ja, eine ganz großartige Legende. Ein scheiß Pulli. Ich mochte den Armin immer sehr.
Also der Christoph war schon irgendwie, um ehrlich zu sein, ein bisschen unheimlich, muss ich ehrlich sagen.
Wieso?
Ich weiß nicht, irgendwie kommt der halt so ein bisschen
pädophil
optisch rüber. Ich wollte es jetzt nicht, danke Claudio, ich wollte es jetzt nicht direkt aussprechen, aber... Es wirkt so ein. Es sieht so ein bisschen aus wie jemand, der am Kinderspielplatz halt seinen Pimmel auspackt. Sorry. Oder?
Das hat er, das hat er meines Wissens schon noch nie gemacht.
Ja, deines Wissens.
Ja. Nein, aber ich weiß ganz genau, was du meinst, Fred. Es hat irgendwie was Befremdliches, ihn in seinem grünen Pulli dann da zu sehen.
Ja, vor allem mit den Jahren. Also der ist ja auch nicht knackiger geworden. Ja, ja, so. Der sieht jetzt wirklich immer. Ja, ich weiß nicht, was du meinst.
Ja.
Hast du eigentlich hier auch die Möglichkeit, so Sprachbeispiele zu zeigen?
Ja, aber da müssen wir ein bisschen mit den Rechten aufpassen. Wir wollen ja nicht mehr so, wir wollen solche Einspiele eigentlich nicht mehr machen, weil wir ja so berühmt und groß jetzt sind.
Dass wir richtig Ärger kriegen können.
Ja. Oh, hier kommt gerade eine interessante Chatnachricht rein. Frau Leni, sag mal, hat Claudio abgenommen? Bei Jolo wirkt er auf dem Sofa noch etwas fluffiger.
Wenn ja, Glückwunsch.
Ja, fluffig, wie süß.
Claudio,
also vielen Dank erstmal. Erstens, ja genau, also das mit dem Namen ist okay. Claudio, da akzeptiere ich beides. Und ja, tatsächlich wurde es in letzter Zeit etwas weniger. Vielleicht aufgrund meiner aktuellen Theaterproduktion. Wolltest du da nicht noch etwas sagen, Fred?
Claudio, du stehst in Hamburg gerade auf der Bühne.
Richtig.
Als wütender Pirat?
Fast, als Raben eines wütenden Piraten.
Also er hat die richtig dicke Rolle abgekriegt.
Genau, richtig.
Mach ganz kurz Werbung, komm, genau, 10 Sekunden.
Der Schrecken der Ozean, ein neues Kinder-Jugend-Theaterstück, Musical hier in Hamburg, im Hamburger Theater und im Altona Theater wird das gespielt und ist sehr, sehr schön und macht unglaublich viel Freude, ist körperlich sehr anstrengend, aufgrund dessen...
Entschuldigung, weiter.
Ja, die Sendung mit der Maus, es ist ein Mix aus kurzen Cartoons und Wissensbeiträgen. Oft steht die Herstellung von Alltagsgegenständen im Vordergrund.
Und halt sehr kindgerecht erzählt.
Claudio hat schon das absolut klassischste aller Beispiele schon genannt. Wie kommen die Streifen in die Zahnpasta?
Nein, das war Tobi.
Das war Tobi?
Das war ja. Das war der etwas fluffigere. Ja.
Lass uns mal über die Struktur der Sendung sprechen. Ja. Lass uns das mal schön jetzt hier, so wie wir immer wissenschaftlich unterwegs sind, analysieren. Im Intro der Sendung mit der Maus werden ähnlich wie bei den Kack- und Sachgeschichten die Highlights schon mal angeteased.
Ich wollte das, während du das hier anteasst, das Intro, habe ich gedacht,
pardon, Claudio, überhaupt kein Problem.
Diese Highlights der Show werden zuerst auf Deutsch vorgetragen und dann in einer Fremdsprache. Hinterher wird dann aufgeklärt, auch was das für eine Fremdsprache war. Also das war Serbisch.
Ja, komisch, dass immer, wenn man darüber redet, Serbisch als Beispiel fällt. Das ist irgendwie in Erinnerung geblieben.
Ich denke mal Norwegisch, aber ich bin auch Wikinger.
Ja, vielen Dank übrigens an unseren Hörer Giorgio, der hat mir einen Link geschickt zum Sendung mit der Maus Intro auf Klingonisch.
Nein!
Das ist ja cool.
Rak-tschak, rach, lach-fach. Das war Klingonisch.
Oh, an der Stelle möchte ich nochmal Werbung für unsere letzte Voldemort-Folge machen, wo Jolo das auf Pasel gemacht hat. Das war auch sehr cool.
Ja. Übrigens, um da schon mal einzugrätschen, es gibt tatsächlich wissenschaftliche Erkenntnisse über solche Fremdsprachen-Kindershows. Wenn man möchte, dass Kinder möglichst was lernen und was mitnehmen, ist es besser, es andersrum zu machen. Zuerst die Fremdsprache zu präsentieren und es dann auf Deutsch zu sagen.
Echt?
Ja. Weil Kinder daran interessiert ist, erst einmal an das, was sie nicht kennen, oder was?
Ja, also weil die Kinder dann bei der Fremdsprache Thesen aufstellen in ihrem Kopf, das könnte das heißen, das könnte das heißen und das hinterher dann überprüfen können.
Aber das funktioniert ja nur bebildert, oder?
Ja, das funktioniert natürlich nur bebildert. Wenn du zuerst das Deutsche zeigst und dann die ausländische Sprache, schalten die Kinder bei der ausländischen Sprache eher ab.
Hörst du das, ARD? Mach mal was anständig.
Science, bitch!
Änder was!
Ja. Während der Show gibt es verschiedene Kategorien. Die Mouse-Spots, diese kleinen Cartoons, und die Wissensbeiträge, die sind klar voneinander getrennt. Die Mausspots sind im Prinzip eigentlich nur so eine Art
Füllbilder, Zwischenbilder, genau.
Trennelemente.
Transition.
Genau.
Hat eigentlich hast du herausgefunden, Fred, warum sie so laut zwinkert?
Die Maus.
Oder blinzelt?
Das ist einfach so.
Hast du eine Theorie?
Nee, ich dachte, dass du da bestimmt irgendwie herausgefunden hast.
Die Maus ist ja offiziell, gilt sie als asynchron, wollte ich gerade sagen, als asexuell. Ich habe aber allein des Klimperns wegen immer gedacht, dass das eine Frau ist. Nee, dass es eine Frau ist. Weil die so klimpert und die wird auch sehr oft mit so langen Wimpern dargestellt. So kling, kling, kling. Während der Elefant halt so der tumpfe, stumpe Typ ist. Und die beiden aber auch immer zusammen im Zelt pennen und so. Ich habe als Kind echt gedacht, die beiden werden verheiratet. Mhm. Der langsame, dumme Elefant ist der Kerl.
Natürlich.
Und das clevere, hübsche Ding mit den klimpernden Augen ist die Frau.
Liebe Hörer, wenn ihr Theorien dazu habt, wieso das Zwinkern der Maus so laut ist, dann schreibt sie gerne in den Chat. Wo waren wir gerade stehen geblieben, wo wir über diese Wimperngeschichte gesprochen haben? Ach so, die Struktur der Show. Es gibt Lachgeschichten. Das sind so kleine Cartoons, wie zum Beispiel der kleine Maulwurf, Sean das Schaf, Captain Blaubär, über den wir später noch sprechen. Die sind immer rund 5 Minuten, haben normalerweise eine geschlossene Story.
Mhm.
Ich möchte aber jetzt über die Sachgeschichten sprechen. Pro Show werden meistens 2 gezeigt, also die Wissensbeiträge, die werden von echten Menschen, von Moderatoren präsentiert. Bei längeren Themen auch mal durch die Maus unterbrochen. Die sind fast immer in einer Folge abgeschlossen. Also, dass du in einer Folge einen Wissensbeitrag siehst.
Also, es gibt viele und es werden gefühlt mehr, die über mehrere Folgen gehen. Früher war das eher der Brisanz des Themas wegen. Also, wenn es zum Beispiel ums Alteronen ging, dann war das schon deutlich länger. Wenn es um die Nachkriegsgeneration zum Beispiel ging, dauerte das deutlich länger. Mittlerweile befürchte ich einfach, dass die ARD keine Kohle mehr ausgeben will, dass sie deswegen deutlich länger werden. Ja, weißt du, du schickst ein Team 2 Tage los, schneidest halt 2-Stunden-Beitrag draus, hast 4 Folgen voll. So, ne?
Zum Beispiel, berühmte Folgen, die Fortsetzungen hatten, waren zum Beispiel der Bau eines Airbus, der über mehrere Folgen begleitet wurde. Oder die Maus hat auch mal ein großes Projekt gemacht, wo die einen Biobauernhof im gesamten Jahresverlauf beobachtet haben.
Eines Jahres, ja.
Und immer wieder dahin zurückgekehrt sind. Hier, geile Theorie. Und zwar kommt die im Chat von Torben. Ich vermute, dass die Maus ein posttraumatisches Stresssyndrom darüber kompensiert, um so lautstark emotionalen Druck abzulassen.
Oder so ähnlich.
Ja, da blinkt, schreibt ganz klar Cyberaugen.
Ich glaube ja, ich meine, die Maus ist ja ein bisschen größer als der Elefant. Das heißt, es muss eine Mega-Maus sein. Irgendwie ist sie durch irgendwas hat sie gefressen, ist mega ist riesig geworden. Dadurch ist das Augenlid natürlich auch unglaublich schwer. Und das erklärt das klackende Geräusch.
Das ist auch nicht schlecht.
Vielleicht hat sie auch sowas wie eine Verknöcherung. Also es gibt ja diese Krankheit, wie heißt das eigentlich? Elefantismus oder so, wo
gewisse Körperteile riesig sind.
Ja, ja, nee, vor allem wo Gewebe verknöchert. Also ja. wenn du zum Beispiel einen blauen Fleck hast, verknöchert das danach und deswegen siehst du irgendwann aus wie Gemüse halt. Mhm. Also wirklich, wie so ein Kürbis, mhm. weißt, mit diesen Pusteln so. Und vielleicht hat die so eine Krankheit, aber nur auf den Augenlidern. Und deswegen sind die unfassbar schwer. Also wir haben eine Maus mit ca. 1,70 Größe, was ja prinzipiell normal ist. Mhm. Und, aber Augenlidern, die das Stück 8 Kilo wiegen.
Aber müssen die Augen da nicht die ganze Zeit zu sein?
Ja, nee, sie ist schon echt stark. Also das hat sie ja von Natur aus. Der Muskel hat sich daran angepasst.
What the fuck?
Tobi, ich will ja hier nicht klug scheißen, ne? Aber Elefantitis hat ja eher etwas mit dem Lymphsystem zu tun und nichts mit den Knochen. Sagt auch
Verknöcherung, nicht
sagt auch Frau Leni.
Ja, aber ist das
sehr aufmerksam, muss ich sagen. Also das finde ich gut.
Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die war. Das meinte ich ja vorhin, diese Krankheit. Aber es gibt so eine Krankheit, wenn du so Druckstellen, also das sind glaube ich nicht nur Druckstellen, da passieren mehrere Dinge, aber zum Beispiel auch Druckstellen, dass das dann so verknorpelt. Und ich dachte mal, das wäre dieses Elefant-irgendwas-Ding. Wo das herkommt, keine Ahnung.
Mhm. Frau Leni hat auch geschrieben vor ein paar Minuten, der Elefant ist auf jeden Fall genmanipuliert. Ja, sprechen wir jetzt aber noch nicht drüber, denn meine ureigene Fantheorie, die ich seit der letzten Show mir in meinem Gehirn ausgedacht habe,
yeah. Ich kann es mir schon vorstellen,
die du dir schon denken kannst, über die werden wir später noch sprechen.
Oh, da passt aber beides.
Du wusstest in der letzten Show schon, was du jetzt über den Elefanten sagen willst.
Ja, wir haben in der letzten Show ja eine Hörermail bekommen. Seid mal nicht so lauter im Hintergrund. In der letzten Show hat uns ein Hörer über die Lach- und Sachgeschichten ja so ein bisschen angepiekst und gesagt, macht mal darüber die Show. Und da haben wir schon ganz kurz über eine Fantheorie gesprochen, die ich heute ausführen werde.
Verstehe.
Genau, die Themen, haben wir schon gesagt, sind oft Alltagsthemen. Wie kommen die Streifen in die Zahnpasta? Wie kommen die Löcher in den Käse? Wie werden Bleistifte hergestellt? Wie werden Fischstäbchen hergestellt? Was ich so geil finde an der Maus, ist, dass nicht nur so ein plumper, einfacher Scheiß präsentiert wird, sondern die wagen sich an echt heftige Themen.
Ja, vor allem für eine Kindersendung.
Es gibt eine Lach- und Sachgeschichte über Atomkraft.
Ja. Tschernobyl.
Über Tschernobyl.
Ja. Es gibt auch eine über den Tod, die fantastisch ist. Die habe ich mir in den letzten Tagen noch angeguckt.
Echt?
Ja, da wird, also der Armin erklärt da Kindern, was Tod ist. Und wie man mit Tod umgeht. Also da geht es nur darum, also das wird so dargestellt, dass er sich so verdoppelt mit Computereffekt und das ist jetzt sein Zwillingsbruder. Und die gehen die Geschichte komplett durch, was wäre, wenn sein Zwillingsbruder gestorben wäre, bis er unter der Erde liegt. Das komplette Programm mit Sarg bestellen und so weiter. Kölsch trinken.
Alter, okay, die kenne ich nicht.
Die ist echt gut, die ist richtig gut.
Es gibt eine Sachgeschichte über Computer und über das Internet. Alter, versuch mal einem Kind das Internet zu erklären. Ja. Und die haben das dann gemacht mit so Schauspielern in so albernen Kostümen, die so die Daten gespielt haben, wie sie da durch das Haus rennen und von A nach B. Und das ist echt gut.
Ja.
Also ich kann echt nachvollziehen, wieso noch so viele Erwachsene sich das immer noch anschauen, weil du weißt danach einfach Bescheid.
Ja, wirklich. Also ich habe heute Mittag habe ich eine gesehen über Hopfen, über den Anbau von Hopfen. Hauptsächlich, weil ich dachte, das wäre eine Sachgeschichte über Bier. Es war aber keine Sachgeschichte über Bier, sondern tatsächlich einfach nur über Hopfen. Und ich habe super viele Dinge erfahren, von denen ich nicht wusste.
Eine sehr interessante Frage gerade. Gibt es eine Sachgeschichte über den Koitus?
Oh, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Ah, warte.
Das wird natürlich also jetzt erstmal gegoogelt.
Sendung also mit der Maus, Sex.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es über 2000 Folgen gibt.
Das hättest du so nicht googeln sollen.
Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es über 2000 Sendungen gibt und das Thema irgendwie nicht angeschnitten wird.
Ja, wir reden ja trotzdem über das Öffentlich-Rechtliche, ne?
Ich als Mitarbeiter des Öffentlich-Rechtlichen, ab und zu, sonntags zumindest, weiß, dass die da echt anders ticken, als man denkt.
Was? Ja, also ich als Mitarbeiter des Öffentlich-Rechtlichen, fünf Tage die Woche.
Warte mal. Ihr zwei Arschlöcher arbeitet beide für die Öffentlich-Rechtlichen, oder?
Ja, ich arbeite für eine Firma, die für das Öffentlich-Rechtliche arbeitet.
Ich mache nur das als Cutter, als
Assistent.
Postproduktionsmensch.
Genau.
Und ich mache nur das Warm-up für NDR-Sendungen.
Ey, das ist aber, Moment, das will ich jetzt für die Hörer kurz mal, kurzer Einschub. Das ist nämlich mega spannend. Kannst du das kurz erklären, was du da machst regelmäßig sonntags für den NDR?
Also es gibt ja gewisse Sendungen im NDR, da ist Live-Publikum im Studio und bevor dann der Moderator kommt oder bevor die Sendung anfängt, gibt es einen sogenannten Warm-Upper, der die Aufgabe hat, das Publikum aufzuheizen, warm zu uppen, in Stimmung zu bringen. Und ja genau, und ich bin einer davon.
Also sprich, du siehst albern aus und bringst blöde Sprüche?
Nee, ich sehe nicht albern aus.
Echt,
ich gehe halt, nö.
Es gibt welche, die albern aussehen.
Die Kameras sind halt noch aus und ich gehe und bereite das Publikum so vor, dass der Moderator dann reinkommt und ein tolles, motiviertes, klatschendes Publikum dann vorfindet.
Ja, wir haben bei einer Sendung, die ich betreue, einer Quizshow, die ich betreue, da gibt es einen Warm-Upper, der ist auch fast immer, der trägt immer so alberne Anzüge, also so Anzüge, aber mit albernen Motiven.
Ist
er
groß
drauf
und blond?
Ja. Der ist auch sau witzig. Gucke ich mir manchmal an, wenn ich mir das Rohmaterial so angucke, gucke ich so ein bisschen ins Warm-Up. Ja, ist echt lustig.
Ist echt witzig.
Ich weiß aber nicht, wie er heißt, leider.
Und das ist der Teil, wo eure Insider-Infos langweilig werden.
Okay.
Also, das geht noch langweiliger. Denn wir arbeiten fürs Öffentlich-Rechtliche.
Ich nur sonntags.
Es gibt. Es gab auch regelmäßig Sondersendungen der Lach- und Sachgeschichten mit Themenschwerpunkten, wie zum Beispiel zum Mauerfall, zur Kartoffel, zum.
Hast du das gerade auf einer Linie gestellt? Mauerfall und Kartoffel?
Das schrieb ich in der Reihenfolge bei Wikipedia oder so. Und ich habe auf jeden Fall auch so eine Reihenfolge. Ich musste auch voll lachen. So Tschernobyl, Mauerfall, Kartoffel. Ja, wirklich.
Mittelalter, Bundestagswahl. Ja.
Rom. Die war klasse. Die habe ich als Kind geliebt, die Folge über Rom. Über das alte Rom.
Erzählst du den Frauen auch, dass sie dem Moderator sagen sollen, dass sie ein Kind von ihm wollen? Ganz genau, das macht der Warm-Upper, damit der Moderator sich wohlfühlt in der Sendung. Eigentlich sage ich, sie sollen sagen, sie wollen von mir ein Kind, aber das verstehen die immer falsch.
Haben wir schon, sag mal, als wir über Christophs grünen Pulli gesprochen haben, hast du erwähnt, dass sie das gemacht haben, damit es keine Anschlussfehler gibt? Nee, oder?
Ja, genau. Also deswegen, habe ich jetzt.
Sorry, da habe ich vorhin nicht richtig zugehört.
Nee, schon okay. Ich habe gesagt, dass sie das für einen Tag, für einen mehrtägigen Dreh zwei Pullis mitbringen sollte. Das ist logischerweise dafür, damit es keine Anschlussfehler gibt. Also, dass das die ganze Zeit so aussähe, als hätten sie am selben Tag gedreht mit denselben Klamotten. Also für alle, die sich gefragt haben, wieso sollen wir zwei Tage denselben Pulli tragen? Deswegen.
Ja. Übrigens, die Maus reiste 2014 ins All als Stofftier. Astronaut Alexander Gerst. Der deutsche Astronaut, der hat die mit auf die ISS genommen.
Super cool, gab es auch eine Sondersendung.
Und die Maus läuft in fast 100 Ländern auf der ganzen Welt. Selten komplett, meistens sind das nur Ausschnitte von der Maus, die geklaut werden. Aber es ist schon erstaunlich.
Das ist einer der erfolgreichsten deutschen Formate.
Die Maus als Symbol ist mittlerweile wirklich so ein Stück deutsches Kulturgut.
Ja.
Ich behaupte, wenn du eine Zeitkapsel jetzt irgendwo in die Erde steckst und die 100 wichtigsten Medienerzeugnisse, die für die deutsche Kultur repräsentativ, für die deutsche Kultur, ich behaupte, wenn du da die 100 wichtigsten deutschen Medienerzeugnisse, bedeutendsten reinwirfst, dann ist die Maus auf jeden Fall dabei.
Ja, was denn sonst? Wetten das? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ist Wetten, das ist traurig, oder? Wahrscheinlich ist
Nein,
Wetten
ich finde das nicht traurig, denn ich fand Wetten das cool.
Ja, ich weiß, aber willst du das wirklich als deutsches Kulturgut in den nächsten 100 Jahren weitergeben? Wetten?
Ja,
Wetten, das?
Ich kann mit meiner Zunge einen Traktor ziehen, ja, herzlichen Glückwunsch. Das Land der Dichter und Denker.
Deutsches Kulturgut.
Wo dann folgende Dinge zugehören.
Das Traumschiff, Schwarzwaldklinik, Lindenstraße.
Ohne Scheiß, wenn man
Tatort,
wirklich,
Ritas Welt.
Ja, Ritas Welt Gittern, ehrlich, aber wenn man so wirklich so von so dicken Produktionen ausgeht, wenn man wirklich die mediale Landschaft in Deutschland festhalten würde oder runterbrechen würde auf die 100 erfolgreichsten Dinge, dann ist da halt echt so ein Scheiß bei, wie eben gestern SZ, Wetten, das
Traumschiff.
Traumschiff, vor allem Traumschiff, Lindenstraße. Okay,
Tatort.
Ja, Lindenstraße, Tatort, als das Dickste, was man im deutschen Fernsehen überhaupt machen kann. Das ist echt ein bisschen traurig.
Also, jetzt möchte ich gleich eine Diskussion anschieben. Vorher habe ich die Frage an euch. Seit Anfang der 70er, über 2000 Folgen, nicht tot zu kriegen. Warum ist eurer Meinung nach die Maus so erfolgreich?
Also zum einen, weil es nicht direkt eine Alternative gibt, weil das ist so ein bisschen das, was ich vorhin schon mal meinte. Die öffentlich-rechtlichen Sender machen nichts Neues, wenn es nichts Neues geben muss. Also machen sie immer und immer wieder das Gleiche. Solange bis wirklich keiner mehr einschaltet. Und solange noch irgendwer einschaltet, wird die Scheiße weiterproduziert. Das ist Punkt 1 und den darf man echt nicht unterschätzen. Punkt 2, es ist halt derselbe Grund, warum Galileo seit 20 Jahren läuft. Es werden einfach Dinge, also oder alltägliche Dinge einfach erklärt, komplexe mhm. Vorgänge einfach erklärt. Und in dem Fall, und was die auch so viel geiler macht als vor allem Galileo, was echt ein bisschen scheiße ist, kindgerecht. Ne? Also dass wirklich richtig ernste, komplexe Themen seriös und kindgerecht oder kindgerecht seriös aufgearbeitet werden, was echt cool ist. Also wie gesagt, dass man eben einem Kind erklärt, wie geht man mit dem Tod um. Und also da geht es auch in der Folge nicht biologisch darum, wie der Tod biologisch funktioniert, sondern wirklich, wie gehe ich damit um, wenn ein Angehöriger von mir stirbt. Die heißt auch irgendwie, wenn die verabschieden, was ist das nochmal, Beisetzung der lebenden Hülle oder irgendwie so, die hat so einen ganz komischen Namen, die Folge. Und oder eben Tschernobyl, ne, dass man Kindern erklärt, was da in Tschernobyl mhm. passiert ist. Oder was Atomkraft ist. Ne? Also das ist schon, ich meine, Galileo zeigt mir zum 40. Mal, wie dieser riesige Fettklops einen Burger frisst, während die Maus mir erklärt, wie Atomkraft funktioniert.
Ich hasse Jumbo, Alter. Ich hasse ihn.
Aber jeder kennt ihn.
Ja, ein ich meine, Arschloch.
Findest du? Ich finde ihn eigentlich ganz sympathisch. Aber
nein,
ich
ein Spast, Alter.
Ich will den einfach nicht im Fernsehen sehen. Der steht für all das, was schlecht läuft in unserer Welt.
Thema, Leute.
ah, ja, okay, ja, aber ja. Galileo ist ein tatsächlich, wenn du so willst, inhaltlich direktes Konkurrenzprodukt zur Maus.
Aber wo du gerade von direktem dümmer. Konkurrenzprodukt, also die Maus ist auch so erfolgreich, die hat sich eben einen gewissen Ruf aufgebaut über die Jahre und er ist geblieben. Die Maus, ich sage mal, der Maus kann quasi machen, was sie will. Das sind so wie gewisse Regisseure, die einfach mega Blockbuster gemacht haben, jetzt machen können, was sie wollen, trotzdem sind die Filme erfolgreich. Ja. Aber direkte Konkurrenz zur Maus ist doch Löwenzahn vom ZDF. Also ja, was ist denn der größte Unterschied?
Ich weiß übrigens nicht, ob das wirklich vom ZDF und ARD getrennt ist. Das kann auch beides
sein. Auch nicht. Im Chat kam hier auch gerade, ich wollte gerade sagen, Löwenzahn hat auch stark geprägt. Löwenzahn war ganz früher in den Anfangstagen, da hatte Peter Lustig einen kleinen Slot in der Sendung mit der Maus. Das weiß man heute gar nicht mehr. Vorsicht, Klo, du kommst immer ins Mikro. Entschuldigung. Ich meine an die Kamera. Peter Lustig hat seine Bekanntheit, seinen Status der Sendung mit der Maus zu verdanken.
Und hat sich dann selbstständig gemacht mit einer eigenen Sendung?
Das ist ja wie King of Queens. Dass Doug Heffernan eigentlich aus Alle lieben Raymond kommt und King of Queens viel erfolgreicher war als Alle lieben Raymond. Ja.
Okay, ich würde aber nicht sagen, dass Löwenzahn beliebter oder bekannter ist. Also die Maus nicht, aber hat statt. Schon,
die also Maus als direkter Konkurrent halt eben auch mithalten kann, sag ich mal. Ne? Also
die hier schreibt gerade Hörer Eres. Der Unterschied ist, dass die Maus wissenschaftlich korrekt erklärt und Galileo nur Titten bringt.
Ey, der Beitrag über Titten von Galileo ist fantastisch. Es gibt einen Beitrag über Brüste und vor allem der Brüste wegen ist dieser Beitrag fantastisch. Die haben da so ein Model hingesetzt, die hat wirklich schöne Brüste. Das möchte ich an der Stelle mal loswerden.
Danke für diesen Beitrag, Tobi. Ja. Vielen Dank.
Ja.
Wollen wir es mal wieder dem Thema. Das heißt, irgendwann macht Fred auch ein Spin-off. Leute, ich finde es übrigens großartig, was ihr so schreibt. Ich könnte den ganzen Tag einfach nur lesen.
Hey, das ist super geil, ne?
Das wollte ich auch sagen. Das ist der Wahnsinn, ja.
Ja. Die Sendung mit der Maus war nicht immer so ein krasses Erfolgsprojekt, sag ich mal. Projekt ist falsch, denn Projekt ist ja abgeschlossen, so eine Erfolgssendung. Am Anfang hatte die auch viele Kritiker. Es gab am Anfang Leute, die gesagt haben, dass es ungeeignet wäre für Kinder und die das wieder aus dem Programm raushaben wollten.
Es gibt auch Leute, die heute noch sagen, es wäre ungeeignet für Kinder. Es gibt auch Leute, die... Egal. Es gibt viele Leute mit vielen Meinungen.
Die
erinnerst du dich an diese Adult-Comic-Folge, die wir gemacht haben?
Ja.
Das ist Family Guy in 21 Ländern auf diesem Planeten verboten ist. Also es gibt immer Leute, und die sind leider immer sehr laut, wenn es um sowas geht. Also es gibt wirklich heute noch Stimmen. Das habe ich tatsächlich letzte Tage noch gelesen, dass es immer noch Elternverbände gibt, die die Sendung mit der Maus für nicht kindgerecht halten.
Krass.
Ja, vor allem sind das die Eltern mittlerweile, die... Ich will mich jetzt nicht über Eltern aufregen, weil vielleicht hören uns Eltern zu und dann heißt sie wieder Angeheißer, du hast Scheiße.
Nein, ey, Tobi, hau raus. Wie kann man denn die Sendung mit der Maus verbieten wollen?
Ja, also eine Stimme, nicht eine Person, sondern eine Meinung an der Stelle ist, dass die Themen eben nicht kindgerecht sind. Ne? Also, dass mein 6-Jähriger eben nichts von Tod wissen muss. Stimmt irgendwie? Ja, klar. Aber es ist halt kacke. Also es ist, ich sag mal so, mir wäre es lieber, wenn meinem Kind kindgerecht erklärt wird, wie man im Alltag mit dem Tod umgehen kann, als wenn ich draufgehe und mein Kind danach ein völliges Wrack ist, weil es sich noch nie mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Und wie viele Kinder gerade so in dem Alter, ich sag mal zwischen 6 und 14, wenn die nie auf dieses Thema vorbereitet wurden und die Elternteile oder ein Elternteil stirbt, ich meine... Just saying, aber die meisten, denen das so geht, sind lange Zeit danach keine guten Beispiele für funktionierende Mitglieder einer Gesellschaft.
Du kannst Kinder nicht von bestimmtem Wissen ausschließen. Du musst das an die Rand tragen.
Genau.
Das ist doch scheiße. Da sind dann, da kam gerade eine Hörerzuschrift von TH, die Kreationisten könnten die Maus auch nicht mögen, oder? Nein, die Kreationisten hassen die Maus wahrscheinlich, weil es antiwissenschaftliche Wichser sind, die ihre Kinder absichtlich von Wissen fernhalten. Mein Kind soll wissen, was der Scheiß tot ist.
Ja. Ja. Und mein Kind darf auch wissen, was Atomkraft ist. Mein Kind soll auch wissen, was in Tschernobyl passiert ist. Weil wenn wir eins, und da kann man jetzt auch mal so ein bisschen in die aktuelle politische Lage weltweit gehen, wenn wir eins immer wieder feststellen, dann, dass Nichtbildung zu großen Problemen führt. Mhm. Und warum erst mit Bildung mit über 20 anfangen, wenn man auch schon mit 6 oder 5 anfangen kann? So, Punkt.
Ich kann dem nur zustimmen. Ja. Die Frage wurde gestellt, ob man das Bingo auch nur spielen kann, wenn ich dabei bin. Kann man nicht, weil ich einfach zu höflich bin. Also ich werde von jetzt an versuchen, mehr Richard-like zu sein, ihr blöden Wichser.
Also du meinst nach 2 Worten schon in den Satz
fallen? Was ich wollte nochmal sagen. Jetzt halt doch mal die Fresse.
Also ihr könnt auf jeden Fall ankreuzen, Nina kommt in den Raum. Sie ist halt schon die ganze Zeit da. Ich denke, das zählt.
Ja.
Was sind denn noch so Richard-Klassiker?
Richard-Klassiker sind auch, dass er mit irgendwelchen wissenschaftlich klingenden Worten um sich wirft und aus dem Kontext weißt du sofort, dass er keine Ahnung hat, was es eigentlich bedeutet.
Okay, das kriege ich hin, das kriege ich hin.
Sublimierung. Just saying.
Scheiße, der hört das doch. Nein. Jeder von uns hat Stärken und Schwächen. Aber weißt du, was Richard super geil kann? So mega random, super sinnlose Sätze sagen, die aber, wenn du darüber nachdenkst, mega witzig sind. So wie, oh, mir fällt gerade nichts ein. So Berliner Scheiß, weißt du?
So. Ja, den Berliner Dialekt hat er richtig geil drauf.
Die Sendung mit der Maus. Am Anfang, als die Sendung mit der Maus entstanden ist, Anfang der 70er, war es noch eine Zeit, wo Quoten im Fernsehen tatsächlich noch nicht so wichtig waren. Wenn es so gewesen wäre, dann weiß ich nicht, ob die Maus noch bestehen hätte können. Es gibt ja diesen Unterschied zwischen dem privaten Rundfunk und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und der wird von uns Medienfuzzis, die wir alle 3 Jahre jetzt in den Medien unterwegs sind, als völlig banal und trivial angesehen. Ich merke das aber immer wieder, dass Leute nicht wissen, was der Unterschied ist. Deswegen lasst uns das doch bitte in unserer eigenen Sachgeschichte jetzt doch mal erklären. Was ist der Unterschied zwischen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dem privaten Rundfunk? Es ist nicht leicht, das zu erklären.
Nee, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist, das ist ein bisschen schwierig. Du hast staatlich finanzierte Sendeanstalten, die aber wichtigerweise kein Staatsfernsehen machen dürfen. Korrekt. Dafür gibt es Deutschland.
Das ist jetzt schon zu kompliziert.
Okay.
Stell dir vor, ich bin ein Kind.
Okay, der größte Unterschied zwischen Privatfernsehen und öffentlich-rechtlichem Fernsehen ist, das eine wird privat, wie der Name schon sagt, finanziert. Also das sind private Träger, Besitzer, Firmen, die sich selbst finanzieren, meistens über Werbung, eigentlich nur über Werbung. Und es gibt die öffentlich-rechtlichen Sendern, die vom Staat finanziert werden. Wichtig aber hier, der Unterschied zwischen Staatsfernsehen und öffentlich-rechtlichem Fernsehen ist, Staatsfernsehen gibt es in Deutschland offiziell nicht. Öffentlich-rechtliches Fernsehen ist kein Staatsfernsehen. Sie dürfen keine Inhalte, die vom Staat vorgegeben werden, machen. Die müssen im Prinzip neutral bleiben, wenn du so willst.
Sie haben einen Bildungsauftrag?
Das haben private Sender auch. Ja. Also der größte
Unterschied
ist, wenn du in Deutschland senden willst, musst du einen gewissen Anteil an der Bildung beitragen. Das umgehen die aber clever, die privaten Sender, weil das ja Gruppen sind, zum Beispiel ProSieben, Sat.1, hier RTL und Vox und so. Die machen das immer nur auf einem Sender. Weißt du, ein Sender von denen zeigt dann einmal samstags nachts um 12 Stern-TV und das reicht.
Tobi, du bist schon zu detailliert für eine Sachgeschichte, sorry.
Du hast mich gefragt, ich hab's dir gesagt.
Claude, probier du es nochmal.
Dem Kind zu erzählen, was da uns... Okay.
Ich hab's immer noch nicht verstanden jetzt. Also ich stell mich jetzt bewusst einfach mal blöd.
Okay, also pass auf, die privaten Sender, die zeigen ganz viel Werbung, dadurch verdienen sie ganz viel Geld und dürfen quasi machen, was sie wollen. Und die Öffentlich-Rechtlichen, die müssen sich nicht so viel Sorgen darum machen, Geld zu kriegen, weil die werden vom Staat finanziert und dürfen theoretisch auch machen, was sie wollen. Das heißt, der Unterschied ist, die Öffentlich-Rechtlichen bekommen vom Staat Taschengeld und müssen sich keine Sorgen machen, wie sie ihre Bonbons bezahlen. Und die Privaten müssen ihr Geld für die Bonbons selber verdienen.
Für die Bonbons?
Ja, Bonbons, Zuschauerquoten, was auch immer. Ich soll es dem Kind erklären.
Die Öffis, die öffentlich-rechtlichen, die Öffis kriegen ihr Geld von der GEZ, der Gebühreneinzugszentrale. Das ist das, worüber sich alle immer so schrecklich aufregen, dass wir monatlich Geld zahlen müssen dafür, dass da was produziert wird, dass ich nicht gucke.
Ich zahle Geld dafür, also ich zahle Geld an den Staat, der Staat zahlt das Geld an die Firma und die Firma an mich. Just saying.
Kreislauf.
Ich hab so schon ein paar Mal versucht, mich vor der GEZ zu drücken, wollen die einfach nicht akzeptieren, ich verstehe das nicht. Ich bezahle mich doch nicht selbst, was soll der Quatsch?
Das wäre irrsinnig.
Das ist wirklich irrsinnig.
Weil du nur Wörter benutzen, die ich nicht verstehe, wie Richard.
Also, es ist so, als würdest du nur Nestle-Produkte essen, und zwar ausschließlich, und von Nestle bezahlt werden.
Ja.
Moment, das ist wahrscheinlich gar nicht so unwahrscheinlich, dass das viele tun.
Ich möchte jetzt mal was sagen, und zwar, die Öffentlich-Rechtlichen werden halt echt oft kritisiert.
Weil die scheiße sind.
Es wird echt super oft geschimpft über ARD, ZDF und die dritten Programme. Und zu Recht, weil da läuft echt viel Scheiße, Alter. Und das ist halt auch, gerade für unsere Generation ist es unerträglich, das ist halt Rentner-TV, ohne Scheiß.
Es gibt Studien, also entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber das passt jetzt so schön in so ins, so ein bisschen... Ihr kriegt gerade irgendein Handy ab?
Was war Ninas Handy? Also, Tobi, sprich weiter.
So ein bisschen Feuer auf die Mühle geben, Wasser auf die Mühlen geben. Ne? Es gibt, vor 2 Jahren war das, die ist aber jedes Jahr, da weiß ich jetzt noch zufällig, jedenfalls, bla, eine Studie von der ARD in Auftrag gegeben. Dabei kam raus, dass die Einschaltquoten, und das ist jetzt kein Scheiß, exponentiell in die Höhe geht, und zwar so irgendwie auf Minuten gerechnet oder sowas.
Exponentiell.
Ponentiell.
Ponentiell.
Exponentiell.
Exponentiell.
Genau. Exponentiell in die Höhe schießen, wenn ein Trecker im Bild ist. Und wisst ihr, was danach passiert ist? Der ganze Vormittag, sonntagsvormittags, voll mit Treckersendungen. Kein Scheiß, das ist kein...
Echt?
Ja, oder Bauersendungen, wo häufig Trecker im Bild waren. Ich habe ein Casting geschnitten für ein Treckerformat, das Gott sei Dank nicht produziert wurde. Ich sage jetzt keinen Namen oder für wen oder so. Jedenfalls habe ich dieses Casting geschnitten. Und die Produzentin dann meinte dann nachher zu mir, Tobi, schneid da mal mehr Trecker rein. Es war in jedem Bild ein Trecker zu sehen und es waren trotzdem noch nicht Trecker genug.
Ist das krank, Alter.
Und so musst du das dann an den Sendern mit möglichst vielen Treckern. Also, ne, versteht ihr, worauf ich hinaus will? Science approved. Ja, also, das ist so ein... Mhm. Also, auf Nummer sicher Verein, dass da gar nichts Vernünftiges bei rauskommen kann.
Also eigentlich zahlen wir dieses Geld der GEZ und den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, ja, damit sie sich gerade nicht um Quoten kümmern müssen.
Richtig.
Denn was dabei rauskommt, wenn man nur auf die Quoten guckt, das sieht man tagtäglich auf fucking RTL.
RTL hat eine Senderpolitik, dass die keine neuen Formate annehmen. Die nehmen nur Importware. Ausschließlich.
Mhm. Ja, weil sie auf Nummer sicher gehen wollen. Also diese, man kennt ja diese, wir schweifen jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber das tun wir ja immer. Man kennt ja diese Reality-Formate, diese Scripted-Reality-Scheiße. Ja?
Das immer noch läuft.
Und das hatte seine Hochzeit, so vor 5, 6, 7 Jahren. Mittlerweile interessiert das kein Schwein mehr, aber es läuft immer noch.
Ist das so, dass es kein Schwein mehr interessiert?
Das nicht, aber die haben wirklich nur noch einen Bruchteil der Quoten, die früher hatten. Also es gab so eine Hochzeit, das war so um 2010, 11, 12 rum.
Das war hart, Mann.
Mittlerweile ist es am Abflauen. Die sind alle am Kämpfen, bis auf ein paar Erfolgsformate wie diese unsägliche Köln-Irgendwas-Nummer-Scheiße. Egal, ich will nicht drüber sprechen.
Gibt es eigentlich die X-Diaries noch?
Die X-Diaries? Keine Ahnung, ob es die noch gibt.
Warum lachen wir jetzt nur so?
Ich weiß nicht.
Kugel!
Mike, mach doch mal weiter. Entschuldige, Fred. Verzeihung.
Ich habe bei
Bikini!
Moment, Ruhe jetzt im Studio. Jetzt, das ist jetzt wirklich sehr peinlich.
Ey, du musst es nicht erzählen.
Ich kann es auch erzählen, wenn du willst.
Ich habe bei einer dieser Shows mal mitgemacht. Ich habe bei der Show X-Diaries als in Anführungszeichen Schauspieler mitgemacht. Jetzt kommt das Geständnis. Es war 2010, also vor fast 8 Jahren. Zu meiner Entschuldigung, das war die erste Staffel. Damals wusste man noch nicht, was das für eine Scheiße wird. Ich bin einigermaßen, ich war jung, ich brauchte das Geld. Ich war neugierig darauf, wie das so ist beim Fernsehen, bla. Ich bin einigermaßen... gut noch davongekommen. Ich hatte nicht die mega peinliche Rolle.
Ja, das stimmt.
Ich habe in Anführungszeichen nur einen Spielsüchtigen gespielt, der sich's mit seiner Freundin verscheißt auf Mallorca. Ich werde auch.
Ja, du durftest auf Malle drehen.
Ja. Mein. Die Xiaomi lacht sich hier im Hintergrund.
Wusstest du das nicht, Xiaomi?
Ja. Okay, wenn irgendein Hörer das irgendwo im Internet findet, dann kriegt er von mir ein Bier.
Ja, ohne Scheiß, dann schick mir das. Ich finde das nämlich nirgendwo.
Ah. Es war eine interessante Erfahrung. Ich würde es nicht nochmal machen, aber ich bereue es nicht, dass ich es gemacht habe, weil man da interessante Einblicke bekommen hat.
Ich bereue es auch nicht, dass du das gemacht hast. Wir haben uns das alle zusammen angeguckt vor 7 Jahren ungefähr und ich glaube, ich habe selten so viel gelacht an einem Abend.
Das war echt fantastisch.
Das war unglaublich.
Ja. Also hier wird gerade schon gefragt, ob es das irgendwie auf YouTube nachzugucken gibt.
Ich finde es leider nicht.
Ich wüsste nicht, wo man das nachgucken kann. Ja. Wenn es ein Hörer findet, dann gebe ich ihm ein Bier aus.
Ja.
Er hieß Mike in der Folge X-Dames.
Und er war spielsüchtig.
Ja, die Sache ist die, ihr werdet mich nicht finden mit meinem echten Namen, wenn ihr meinen echten Namen googelt, weil die werden da Gott sei Dank nicht reingeschrieben. Worauf ich hinaus wollte, diese Scripted Reality Sachen, wieso laufen die immer noch im Fernsehen?
Wie?
Aus nur einem einzigen verfickten Grund. Sie sind super, super billig zu produzieren.
Ja.
Es ist extrem günstig. Dieses Team, was ein Scheißfilm, sage ich jetzt mal, dreht, das besteht aus 3 oder 4 Leuten. Ja. Das ist der Realisator, so wird ein Regisseur in der Scripted Reality Welt genannt. Also wenigstens haben sie den Anstand, jemanden, der das macht, nicht Regisseur zu nennen.
Ja, das stimmt.
Der heißt Realisator. Der hat einen Kameramann dabei und einen Tonmann normalerweise und vielleicht noch irgendeine vierte Person, die allgemein Mädchen für alles.
Runner.
Ja, so die klassische Redaktionsassistentin.
Ja. Aber Leute, das Ding ist.
Das sind 4 oder 5 Leute.
Diese 4 oder 5 Leute, die wissen aber auch, dass das Kacke ist, was
ja.
die machen.
Ja, natürlich.
Also, keiner hält das für Kunst oder irgendwas. Ja. Die wissen, was für eine Scheiße das ist. Ja. Und dass das heftig ist, dass die Leute das halt gucken, diese Scheiße. Ja.
Also, falls ihr da mal mitmacht oder gerade aktuell mitmacht und der Realisator total begeistert von ihm wirkt, kann ich euch desillusionieren, der lügt euch an. Jedem Filmemacher auf dieser Welt ist bewusst, dass das scheiße ist.
Ja. Und ansonsten ist der Realisator ein besserer Schauspieler als jeder, der in diesem Format jemals vor der Kamera stand.
Korrekt.
Es wird wirklich nur produziert, weil es super billig ist.
Ja.
Also im Vergleich zu einer in Anführungszeichen richtigen TV-Show oder richtigen recherchierten Beiträgen mit Footage-Material, also mit irgendwelchem Archivmaterial, wo du vielleicht nur Rechte bezahlen musst, keine Ahnung.
Super teuer und ein Riesengeficke.
Hattest du einen Kumpel namens Kevin in der Serie?
Nee, falscher, da bist du auf der falschen Fährte, TH, der hier gerade schreibt. Es ist super billig. Selbst wenn fast niemand zuguckt, es hat auch fast nichts gekostet, die Scheiße zu produzieren, denn du hast ein Filmteam aus 4 Leuten und irgendwelche scheiß Schüler, die für 20 Euro das machen. Ich rede keinen Scheiß. Mhm. Mir wurde wirklich schon mal eine Rolle, also wo ich noch in so gewissen komischen Kreisen unterwegs war, am Anfang meiner in Anführungszeichen Karriere, wurde mir echt mal eine Rolle bei den Schulermittlern angeboten. Für scheiß 35 Euro. Für einen Drehtag. Dafür, dass ich dann in so einer Show lande.
Das ist weniger, als du bei Meckes verdienst.
Und
das ist wirklich so.
Ist
und du verkaufst halt deine ganzen gesamten Bildrechte, ne?
Ja.
Nein, haben sie
sie
gefunden?
Warte mal, jetzt, das ist spannend. Also, Frau Leni behauptet, sie hätte mich gefunden bei YouTube. Und jetzt schauen wir hier mal rein. Ich sehe mich bisher noch nicht.
Oh, Frau Leni, wenn du das geschafft hast, dann
wo will sie mich denn da gefunden
Scheiß,
haben?
Ich hab schon mal länger recherchiert als
nee,
du
das
jetzt.
Kann doch nicht sein.
Nein, das ist falsch. Cyber, das ist nämlich hier auf Gran Canaria. Ich habe auf Mallorca gedreht. Falsch, kann nicht sein. Wo will sie mich denn hier gefunden haben?
Sie
das ist doch Bullshit.
Sie wollte dich einfach nur schocken. Aber TH sagt auch gefunden.
Bullshit, Leute, das sind Fake. Das
sag
sind
Hoaxes. Das, sind, gefunden.
Das
Nein,
sind Hoaxes.
Habt ihr leider nicht.
Das sind Hoaxes, Leute. Ey, unsere Hörer sprinten wie völlig hysterische, wie völlig hysterische Hühner sprinten sie ins Internet.
Aber Leute, habt ihr eigentlich schon eine Scripted Reality Folge gemacht?
Wollen wir mal eine Scripted Reality Folge machen?
Also über, wo ihr die ganze Zeit darüber redet, weil wie sind wir von der Sendung
so,
mit der Maus und von
Ach so,
Lach- und
ja.
Sachgeschichten?
Lass uns den Weg wieder zurück zu den Lach- und Sachgeschichten finden. Die privaten Sender sind nur darauf aus, bis 2:50 spulen, sagt sie. Leute, ihr sollt uns einen scheiß Stream gucken und nicht dieses verfickte Video. So, 2:50. Nee, sorry. Nein, leider nicht. Das soll ich sein, Alter.
Da guck mal, TH hat noch einen Link geschickt.
Ich raste aus gleich. Leute, was macht ihr hier? Nein, das ist falsch, Leute. Das ist falsch. Das also ist es nicht.
Da ist keiner von da. Doch, guck mal.
Scheiße, da ist was. Es ist aber nur ein Foto.
Oh mein Gott, da ist Fred. Ich raste aus.
Es ist aber nur ein Foto. Ich kann nicht mehr.
Mike hat an dir erst kürzlich betrogen und ist außerdem ein notorischer Spieler.
Moment, Frau Leni, ich habe über Video gesprochen. Du hast nur ein Foto gefunden. Sie schreibt nämlich gerade, ich will das Bier, du Arschloch. Ich will ein Video.
Und weißt du, was am lustigsten ist? Schau mal runter. Mike, du hast vor 7 Jahren schon einen 29-Jährigen gespielt. Oh mein Gott, mein Abend ist gerettet.
Meine Fresse.
Entschuldige, Fred, dass ich dich da jetzt reinreite, aber das musste raus.
Okay, Leute, worauf ich hinaus wollte, die Privaten gucken nur auf die Kohle. Die Öffis auch. Gucken mittlerweile leider auch nur noch sehr stark auf die Quoten, obwohl sie eigentlich das Geld von uns, den Steuerzahlern, dafür bekommen, dass sie es nicht tun. Denn eigentlich haben die Öffentlich-Rechtlichen einen Bildungsauftrag, der besagt, ich auf gut Deutsch, sende die Scheiße, die nur eine kleine Minderheit sehen möchte, mit der du eigentlich sonst kein Geld verdienen kannst.
Ja, aber da gibt's halt ohne Ende Schlupflöcher. Genau wie diese Werbung-Geschichte, dass die mittlerweile bis ins Vorabendprogramm hinein Werbung senden dürfen. Also es gibt super viele Schlupflöcher.
Die dürfen ab 20 Uhr erst keine mehr senden.
Genau, ja. Und da gibt's super viele Schlupflöcher in der Regelung. Also es gibt ja, das ist ja gesetzlich festgelegt, was die Öffentlich-Rechtlichen dürfen und was nicht. Und da kann man sich halt durchmogeln. Deswegen sehen wir 1000 Sendungen über Trecker. Ja. Und Trödel. Achso, Polizisten sind auch, die sind aktuell sehr hoch. Also jetzt eben jedes Mal, wenn irgendwo ein Uniformierter durch die Gegend läuft, schießen die Quoten in die Höhe.
Echt?
So. Ja, das gefällt den Leuten. Aber das also dem klassischen ARD-Zuschauer und der und die ARD, beziehungsweise die Öffentlich-Rechtlichen, im Normalfall, die Dritten sind da ein bisschen ausgenommen, ein bisschen aber nur, produzieren halt auch nur Dinge für Leute, die sie eh schon gucken. Also die machen fast nie Neukundenakquise.
Also Leute, worauf ich hinaus wollte, um diesen halbstündigen Bogen abzuschließen. Es wird oft mega gelästert über die Öffentlich-Rechtlichen und zu Recht, es muss kritisiert werden, was da abgeht. Aber wir können froh sein, dass wir sowas haben in Deutschland. Es ist nämlich tatsächlich nicht selbstverständlich. Die meisten Länder auf diesem Scheißplaneten haben das nicht. Ja. Siehe zum Beispiel USA. Die Medienlandschaft in den USA ist wirklich rein privat finanziert und da geht's wirklich nur um die Scheißquoten, um die Kohle und da kommt wirklich nur Scheiße. Also ich rede jetzt nicht von den Serien, die hier bei Netflix und Amazon Prime bei uns ankommen. Bei uns kommt ja nur die Premium-Scheiße an. Ja. Wisst ihr, wie ich meine? Was bei denen so im alltäglichen Fernsehprogramm läuft, ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Es gibt eine ganz interessante Studie zum sogenannten selbsterkannten Lernen. Da wurden Kinder gefragt, hey, wann hast du im Fernsehen mal so richtig viel gelernt? Also die mussten das selbst beschreiben. Knapp die Hälfte der Kinder aus Deutschland nannte Wissenschaftssendungen wie die Sendung mit der Maus oder Willi will's wissen zum Beispiel. Das sind Sendungen im Bayerischen Rundfunk.
Das war das bayerische Pendant, ne? Die wollten das anfangs
kann sein, ja.
Die Maus. Egal. Ja.
In den USA hingegen gaben mehr als 50% der Kinder Comicserien wie SpongeBob an.
Dass sie davon lernen, oder was?
Hey, Leute! Wir lieben SpongeBob. Wir haben schon 3 epische Folgen darüber gemacht. Aber willst du, dass dein 6-jähriges Kind von der Sendung mit der Maus lernt? Oder von fucking SpongeBob, einem mutierten Schwamm?
Der ist mutiert? Oh. Ich will damit gar nicht anfangen.
Boah, ist das brutal. Also ich meine echt nichts gegen SpongeBob. SpongeBob ist herrlich und man kann viele soziale Dinge lernen. Gerade in Sachen Toleranz und so. Aber Physik? SpongeBob.
Interessant ist, was die Kinder gezogen haben aus diesen Sendungen. Die befragten Kinder in Deutschland lernten eher Fakten. Die Kids aus den USA lernten eher Verhaltensweisen. Ein Junge gab nach dem Gucken einer SpongeBob-Folge zum Beispiel an, er hat gelernt, dass man keine Killerroboter bauen soll.
Aber hey.
Da hat er recht. Und das ist in den USA ein großer Fortschritt.
Das ist doch. Er hat was Richtiges gelernt.
Ja. Die Maus war, wie schon angedeutet, am Anfang ihrer Karriere, als die Show in den Anfang der 70er neu war, relativ kontrovers diskutiert, da damals Fernsehgucken anscheinend für Kinder unter 6 Jahren verboten war.
Wow. Offiziell?
Ja, anscheinend.
Ich will nur kurz unterbrechen. TH hat sich extra bei einem Portal angemeldet für eine 30 Tage kostenlose Mitgliedschaft, um dein Video rauszukriegen. diesen Einsatz, nein. Darauf trinke ich. Zum Wohl. Ich finde das herrlich. Und wenn du es schaffst, gilt dir unser größter Respekt.
Geht da? TH, melde dich schnell wieder ab. Du weißt, dass sie dir das Spam melden, schicken. Melde dich wieder ab!
Okay, entschuldigt. Das war
nicht nur. Ja. Ah, Bikini.
Würdet ihr eure.
Wenn ihr es findet, werdet ihr es sehen.
Ja, ihr wisst, warum wir das dann erwähnen. Oh, guckt euch diese. Oh mein Gott.
Fred, ist das ein bisschen unangenehmes Gefühl?
Ja, ich merke es. Er will versuchen schon die ganze Zeit. Fred, du wolltest, dass wir 2 Stunden über die Sendung mit der Maus reden. Wir versuchen seit einer halben Stunde.
Ja, wir haben über scheiß X-Diaries gesprochen.
Ja, weil du doch mit den Scripted Realities angefangen.
Meine Fresse, ey. Würdet ihr eure Kinder alleine die Sendung mit der Maus gucken lassen oder würdet ihr das mit denen gemeinsam gucken?
Also ich würde sie...
Sorry, aufgrund der Inhalte der Sendung würde ich da jetzt nichts dagegen sagen, dass sie das allein gucken. Allerdings bin ich jetzt nicht so der größte Fan, irgendwie Kinder vor den Fernseher zu setzen als Babysitter quasi.
Ja, also ich glaube, so als Babysitter-Funktion eines Fernsehers sollte man in der Realität nachher nicht unterschätzen. Mhm. Wenn es ist, ich muss mal eben Essen machen. Mhm. Ne? Ich würde jetzt mein Kind schon theoretisch alleine vor die Sendung mit der Maus setzen.
Da hat man schon so ein Grundvertrauen.
Ja, das absolut. Ich glaube nicht, dass da irgendwas kommt. Von was soll da auch kommen, was mein Kind zerstört. Also ohne Scheiß, der braucht nur einen Sender weiter seppen und sitzt dann auf Sky Atlantic und zieht sich Game of Thrones rein. Also das kann er ja auch machen, wenn er will. Aber worauf ich hinaus will, ist, es macht natürlich...
Toll, schon, Tobi, toll.
Nein, ihr wisst, was ich meine. Das kann ja auch ProSieben sein. Ne?
Tobis also, Kind hat gefälligst die komplette Serie Game of Thrones geguckt, bevor es überhaupt schreiben kann. Okay. Ja,
ich habe auch mit 8 Terminator 2 gesehen. Und geht's mir gut? Okay, worauf will ich hinaus? Genau, es macht aber viel mehr Sinn, wenn wir das gemeinsam gucken, mein Kind und ich. Ich habe kein Kind, ich spreche gerade so, als hätte ich eins. Ne? Also wenn man das mit seinem Kind zusammenguckt, macht es schon mehr Sinn, weil die Thematiken logischerweise in 20 Minuten oder 30 Minuten, je nachdem wie lange die Folge dauert, nicht abgearbeitet sind. Und ich vermute mal und ich hoffe auch, dass mein Kind das dann so macht, mir darüber Fragen stellen und oh mein Gott, die Folge
wir
ist
haben
aufgetaucht!
Sie! Wir haben sie!
Wer war's?
Wie kann es sein, dass wir die nicht finden und da...
So, warte, das spiele ich jetzt ein.
Schwarmintelligenz.
Das spiele ich jetzt live ein. Also wir haben einen Hörer, St. Lucifer 616, der tatsächlich
die Folge mit Fred
gefunden hat. Sekunde. So, das spiele ich jetzt live ein. Ganz am Anfang unserer Beziehung und schon Jahre. Boah, scheiße, das ist wirklich. Nein.
Oh ja, Fred, 29, total glaubwürdig. Ich kann mich noch ganz genau... Bitte...
Okay, das reicht.
Nein, ich will die Bikini noch sehen. Wo ist der Bikini?
Nee, also. Also, Leute.
Das ist absolute Highlight der Folge. Ja. Scheiß auf die Sendung mit der Maus. Ja.
Das ist die Sendung mit dem Mike.
St. Lucifer, schreibe mir bitte eine Nachricht. Der hat das Video gefunden. Schreibe bitte mir eine E-Mail. Gib mir entweder deine Adresse und ich schicke dir ein Bier. Oder wenn du in Hamburg bist, dann treffen wir uns auf ein Bier. Dann gebe ich dir ein Bier aus. Genau, poste das mal in die Kack- und Sach-Fangruppe bei Facebook. Sensationell.
Oh mein Gott. Alter, Fred, deine vorhandene Karriere ist jetzt vollkommen im Arsch.
Scheiße nochmal. Gut.
Wie kann er, ey, aber mich wundert, was hast du, mich interessiert so sehr, wie hat er das gefunden? Was hat er da eigentlich?
Die Leute googeln einfach, das sind Monster, Mann, das sind Cyborgs.
Fred, beim ZDF warst du auch schon. Oh nein, wenn wir.
Ey Leute, jetzt hört bitte auf, ihr meine ganzen. Ich habe. Ich habe im Laufe der letzten 10 Jahre einige fragwürdige TV-Auftritte gesammelt. Die Hörer sind jetzt schon mal angestachelt, das alles zu finden. Und wir gehen,
Kochduell wurde auch schon gefunden.
Und wir gehen gleich in eine kurze Pause, weil ich muss jetzt eine rauchen.
Ja, das finde ich gut. Jemand hat geschrieben, das Witzigste,
tut mir so leid, dass ich damit
das Beste ist einfach, dass... Oh Gott sei Dank ist sie leer. Das Beste ist einfach, dass Richard nicht da ist, um das entsprechend kommentieren kann. Was würde er denn in diesem Fall sagen, der Richard?
Der kann mir überhaupt nicht mehr klar und wird ihn als Medienhure beschreiben.
Ich verstehe.
Frau Leni schreibt erst Pizza Urknall und jetzt das.
Oh mein Gott.
Scheiße, es ist...
Aber du bist gerade voll bloßgestellt.
Mir ist wieder aufgefallen, dass du dich in der letzten 7, 8 Jahren überhaupt nicht verändert hast.
Also St. Lucifer, schreib mir bitte deine Adresse oder nimm mit mir Kontakt auf. Respekt. Wir gehen in eine ganz kurze Pause. Leute, nehmt uns nicht übel, wir brauchen 10 Minuten Pause.
Wir müssen uns nehmen, nee, mach mal 15 draus, weil wir gucken jetzt auch nochmal die Folge.
Alles klar, bis gleich.
Bis gleich.
Kack- und Sachgeschichten.
Yeah.
Lasst uns sprechen in der Tiefe über die Figuren. Die Hauptfigur der Lach- und Sachgeschichten ist natürlich die Maus. Die Maus ist orange mit braunen Ohren, mit braunen Armen und Beinen. Weder weiblich noch männlich. Um die Probleme zu lösen, vor der sie in den Filmen gestellt wird, kann sie zum Beispiel auch, sie hat bestimmte Superkräfte, sie kann ihre Beine nach Belieben verlängern, mit dem ausgerissenen Schwanz. Also sie kann ihren Schwanz abnehmen.
Hast du jetzt wirklich gelacht, nur wegen dem Wort Schwanz?
Ja. Sie kann ihren Schwanz abnehmen und mit ihm zum Beispiel Seil springen. Oder
angeln.
Ja, oder angeln. Sie kann auch aus dem, ähnlich wie Bender aus Futurama, kann sie ihren Bauch öffnen und daraus Werkzeug holen. Oder sie hat auch mal einen Wecker aus ihrem Bauch geholt.
Ja. Das mache ich auch. Manchmal.
Manchmal?
Ja, also ich verstaue ziemlich viel in meinem Bauch.
So, der Elefant.
Moment, zur Maus habe ich noch was zu sagen. Und zwar, die Maus entspricht dem Archetyp eines idealisierten Erwachsenen. Sie löst Probleme, und zwar methodisch akkurat. Sie nutzt ihren Verstand, ihren Intellekt und geht an Problemlösungen immer sehr methodisch ran. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Sie macht es so, wie es ein Erwachsener im Idealfall tun würde. Sie denkt nach, überlegt, was tue ich? Ich mache A, um B abzustellen oder auszulösen. Das spiegelt sich auch in ihrer Körperform dar. Ihr Körper besteht zu einem Drittel aus Kopf. Sogar noch zu weit aus mehr.
Richtig.
Also sie ist so der Think Tank, sag ich mal. Der Lach- und Sachgeschichten. Oder?
Ja, das stimmt. Aber ja. Also ich meine, wenn man sich die Geschichten, also diese Lachgeschichten, wie sie ja heißen, anschaut, erfährt man, wie ich finde, relativ wenig über die Persönlichkeit der Maus. Ne? Also sie ist der ernsthafteste Charakter von allen auf jeden Fall.
Mhm.
Also sie ist meistens, es gibt irgendwie mittlerweile über 500 Stück von diesen Dingern, von diesen kleinen Cartoons, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und in diesen Clips, die sind ja immer nur so 30 Sekunden lang ungefähr, gibt es immer völlig banale Dinge. Zum Beispiel, dass sie ein Zelt nicht aufgebaut wird.
Aber das wollte ich gerade sagen, sie wird immer vor ein Problem gestellt,
genau,
mit dem sie nicht rechnet, wo sie dann 4, 5 Mal rumklappert und dann kommt sie auf eine Lösung und löst dieses Problem auch meistens.
Genau, aber ich meine so über die Persönlichkeit an sich. Also sie sprechen alle drei nicht, also hier die Ente und der Elefant und die Maus, also alle drei sprechen nie.
Wenn man das...
Ja, als stimmt, ja.
Kommunikation.
Gut. Ja, dann ja. Sonst läuft alles, also ich sag mal so, im weitesten Sinne läuft alles nonverbal, nur mit Geräuschen. Und dementsprechend ist es relativ schwierig, hier eine direkte Persönlichkeit zuzuordnen, außer eben, dass sie sehr zielstrebig ist. Und wie gesagt, ich habe als Kind immer gedacht, die wäre weiblich.
Aber sie ist ja.
Er ist geschlechtslos. Da habe ich gleich noch was Interessantes dazu. Kommen wir zum Elefant. Der Elefant ist blau mit gelben, sehr eklig Zehennägeln. Deutlich kleiner als die Maus. Man kennt ihn als neugierig, sehr spontan, treu,
witzig,
naiv. Wenn er die Bühne betritt, pflegt er sich mit einem lautstarken Tröten anzukündigen. Danke, Claudio. Der Elefant liebt es, zwischendurch ein kleines Schläfchen zu machen, lacht gerne, wenn der bei der Maus etwas schief geht und tritt mittlerweile eigentlich in vielen beziehungsweise fast allen Mausspots auf.
Aber man muss dazu sagen, in vielen Mausspots ist er mehr als nur Beiwerk, sondern oft auch der Saboteur der ganzen Sache. Also
besagte, er ist der typische Coaster.
Genau, also jetzt besagter Clip mit dem Zelt, da ist die Maus, die baut ein Zelt auf, stellt sich daneben und das Zelt bricht wieder zusammen. Dann kommt der Elefant an, der Elefant lacht sich kaputt, weil das nicht funktioniert, nimmt dieses Zelt und ich glaube, der macht es sogar kaputt, wenn ich mich recht entsinne, ich bin mir nicht mal so ganz sicher. Jedenfalls geht er danach zu diesem Zelt, steckt seinen Rüssel rein, macht das zu, pustet es auf, die Maus will rein, macht es auf und wird dann umgepustet und das Zelt fällt wieder zusammen, weil es halt ein scheiß Ballon ist, den sie wieder aufmacht. Also die Maus ist auch nicht so helle. Und wird dann umgepustet und der Elefant findet es witzig, Clip zu Ende. Also das gibt's halt auch, ne? Also dass der Elefant auftaucht und die Maus einfach mal hart prankt. Um mal Neudeutsch zu sprechen.
Während die Maus der Archetyp des intellektuellen Erwachsenen ist, ist der Elefant das typische Kind.
Ja.
Oder?
Oder Mann und Frau. Ich finde das nicht so weit weg.
Mann und Frau?
Ja, Tobi meinte doch, dass die Maus die Frau ist und der Elefant der Kerl.
Genau.
In einer
sehr satirischen Form.
Eine also Beziehung.
So ein bisschen Duck und Carrie von King of Queens mäßig. Sie ist so ernsthaft und problemlösungsorientiert und er ist halt der lustige, dicke Trottel.
Und die Ente ist Arthur oder was?
Die Ente ist Spence.
Also diese Figuren Maus und Elefant sind sehr viel durchdachter, als man auf den ersten Moment vielleicht meinen mag, denn auch der Elefant ist von seiner Körperlichkeit her seinem Charakter angepasst. Er hat eine ovale Form, ist eher unbeweglich, der ist halt so ein Bollen.
Das sieht so witzig aus.
Der hat halt eher so einen plumpen, bollenartigen, runden Körper und das ist auch der Archetyp des Kindes, des kleinen Kindes.
Ja.
So wie man sich eben so ein Baby vorstellt.
Und ist es Zufall, dass es um eine Maus und einen Elefanten geht? Weil wenn man in der Tierwelt da geht, wird der Elefant ja immer so dargestellt, als ob er Angst vor einer Maus hat.
Naja gut, nicht in der Tierwelt, sondern in der Cartoonwelt.
In der Cartoonwelt, ja.
Also ich bezweifle, weiß ich gar nicht.
Ich weiß nicht.
Aufnahmen also von Elefanten, die von Mäusen davonlaufen?
Also diese Geschichte, dass Elefanten panische Angst vor Mäusen haben, die ist erfunden.
Ist das?
Das ist, ja.
Aber
das
ich meine, klar ist das so, aber gibt es vielleicht irgendeine Aufnahme von Disney?
Es ist ein medialer Mythos.
Ich google das jetzt mal.
Ich habe das auch irgendwo mal gelesen. Es ist ein Mythos, der auf irgendeiner Geschichte beruht. In der Realität nimmt ein Elefant eine Maus einfach nicht wahr oder tritt sie aus Versehen platt. Dann haben wir noch den dritten Charakter.
Die Ente.
Die Ente ist gelb mit orangefarbenen Füßen und Schnabel. Kleiner als die Maus, aber größer als der Elefant. Also zwischendrin. Die Größe der Figuren ist also genau umgekehrt als im normalen Verhältnis. Die Ente ist frech. Immer wenn sie auftritt, kommt, ich sag mal, Chaos in die Bude. Sie tritt eher seltener in den Mausspots auf als der Elefant. Wenn sie drin ist, dann ist sie aber sehr provozierend, provokant und störend. Noch krasser als der Elefant. Also, sie ist wirklich so der Provokateur. Es gibt, wie schon angesprochen, vereinzelt auch andere Figuren wie ein grünes Männchen, ein Vogel am Himmel oder es gab mal so eine Gruppe von Spatzen oder auch einen Hund. Aber das war wirklich die große Ausnahme.
Oh, ich habe hier gerade, pass auf. Es gibt einen Wissenschaftler, der heißt Bernard Grzmek, also Grzmek. Der hat das mal gemacht, der hat das mal ausprobiert, der hat einen Elefant genommen und ganz viele Mäuse freigelassen und der Elefant hat die, weil Elefanten von Natur aus unheimlich zutrauliche Tiere sind, also jeder, der mal im Zoo war, weiß das auch, also die haben überhaupt keine Angst, weil warum auch, die haben keine natürlichen Fressfeinde und wen auch und der hat die Mäuse halt beschnuppert, also echt so mit weit geöffnetem Rüssel, also gibt ja diese angebliche Erklärung, dass sie Angst davor haben, dass sie in den Rüssel kriechen, hat er so dann rumgeschnüpft und dann hat er die alle zertrampelt.
Zertrampelt?
Absichtlich?
Keine Ahnung. Das wusste der auch nicht, ob das Absicht war oder nicht.
Die können doch gar nicht reinkommen, das ist ja nicht hohl, das Ding.
Ja, nee, aber also wenn die wühlen wollten, schon.
Oh, in so einem Elefantenrüssel ist schon viel Platz. Die können ja da richtig viel Wasser auch einsaugen.
Ja. Also der ist ja, das ist ja im Prinzip wie so, ein, wie so, wie ja, so eine Darmöffnung, wenn du so willst. Die ist ja auch nicht, die ist auch nicht permanent offen. Also ist ja auch so ein Darm, schließt sich ja im Prinzip auch, ist aber so dehnbar, dass da was durch kann.
Mhm. Und erzähl
im Prinzip
mehr.
Ist, zeig ich dir nachher.
Alles klar. So, die Ente.
Also diese drei Figuren sind alle drei geschlechtslos. Und ich weiß nicht, ob die Erschaffer der Maus das absichtlich gemacht haben, aber wenn du eine Show machen willst, die möglichst viele Kinder erreicht und begeisterst, ist das perfekt. Es gab nämlich da medienwissenschaftliche Untersuchungen. Die haben verschiedene Sachen ausprobiert. Die haben probiert, welche Cartoon-Figuren am besten auf Kinder wirken.
Und das sind die Geschlechtsneutralen, nehme ich an.
Das sind die Geschlechtsneutralen. Die haben zum Beispiel Kindern einen Hasen präsentiert. Der hatte die Farbe rosa und lange, die haben verschiedene Figuren ausprobiert und am besten kam ein rosa Hase an mit langen Ohren. Das funktionierte aber nur so lang, bis dem Hasen ein Schleifchen angebunden wurde an das Haar. In dem Moment, wo er ein Schleifchen bekommen hat oder wo der Erzähler erklärt hat, dass es ein Mädchen ist oder wo eindeutig rausgekommen ist, dass es ein Mädchen ist, mochten die Jungs ihn nicht mehr.
Und umgekehrt auch?
Umgekehrt
also,
auch.
Also wo sie den pinken Hasen auf ein Motorrad gesetzt haben?
Also sobald du in einer Cartoon-Figur ein Geschlecht gibst, verschreckst du die Hälfte der Zuschauer. Verstehst du, wie ich meine?
Ja.
Wow, okay. Dann würde mich das interessieren, warum ich das als Kind so assoziiert habe.
Wahrscheinlich an den langen Wimpern.
Ja, dem Geklimper und dem deutlichen. Vielleicht so aus meinem natürlichen Umfeld heraus, dass meine Mutter
Geräusche.
Kann es sein?
Und welches Geschlecht genau?
Tobi, vielleicht liegt das halt auch einfach am total plumpen deutschen Artikel. Die Maus und der Elefant, oder?
Durchaus möglich. Fuck. Egal, weiter. Ich hatte da eine Geschichte zu dir, habe ich jetzt vergessen. Weiter.
Die Figuren werden seit Anbeginn der Sendung animiert von Friedrich Streich. Der ist 2014 leider gestorben. Seither werden sie in einem Kölner Animationsstudio gemacht. Tatsächlich gibt es einen Hörer von uns, der in diesem Animationsstudio arbeitet.
Nein.
Ja. Leider hat er mir das erst vor ein paar Stunden per E-Mail mitgeteilt, als wir das geleakt haben uns auf unserer Facebook-Seite, dass wir über das Thema sprechen.
Ja.
Der tatsächlich da arbeitet. Viele Grüße an ihn, der das gerade hört.
Mir ist die Geschichte wieder eingefallen, die ich gerade vergessen hatte. Von wegen männlich-weiblich, dass Menschen da unterschiedlich drauf reagieren. Man hat festgestellt, in so einer Studie, die mit verschiedenen Sprachen gearbeitet hat, dass Menschen dazu neigen, Gegenstände, wenn sie also anders als im Englischen, ein Genus haben, also männlich-weiblich oder eben neutral, Gegenstände unterschiedlich definieren. Zum Beispiel hat man spanisch sprechende Menschen, das waren nicht zwingend Spanier, sondern spanisch sprechende Menschen und deutsch sprechende Menschen und englisch sprechende Menschen das Wort Schlüssel definieren lassen. Mhm. Und im Deutschen heißt es ja der Schlüssel, auf Spanisch heißt es la llave oder llaves, also die Schlüssel. Und im Englischen ist es neutral. Und die Beschreibung des Gegenstandes war bei fast allen Versuchspersonen voll auf das Geschlecht zugestimmt. Also es waren ganz viele Begriffe, das war jetzt nicht nur, das ist ein Beispiel, ne? Und der Schlüssel wurde zum Beispiel im Spanischen oder von Leuten, die das im Spanischen erklären sollten, eben aufgrund der Form beschrieben, ne? Also dass er oben rund ist, unten zackig, das bla. Und im Deutschen dann halt immer, der funktioniert so und so, du steckst ihn rein, drehst ihn um, bla bla. Also eher die Funktionsweise. Mhm. Und im Englischen wird einfach nur definiert, was ein Schlüssel ist. Also es ist super, und das bei ganz vielen Begriffen, also der selbst bei Begriffen macht das Geschlecht einen Unterschied.
Viel interessanter jedoch, um jetzt wieder...
Das findest du nicht interessant?
Richard-like zu werden. Halt mal die Fresse. ist es, dass ein Hörer bei den Studios gearbeitet, finde ich. Der hatte quasi mit produziert.
Ganz
hier
genau. Ganz
das
genau.
Ist ja der Wahnsinn.
Wie gesagt, das war jetzt zeitlich leider zu kurzfristig. Ich wollte noch, dass er eine Voice-Nachricht uns schickt. Es war leider viel zu kurzfristig. Ist erst vor ein paar Stunden, habe ich das erfahren. Aber viele Grüße an ihn, der das jetzt hört.
Ja.
Wird es Zeit für meine kleine Fantheorie?
Es wird Zeit für deine Fantheorie.
Es wird Zeit für deine Fantheorie.
Okay. Leute. Die ganze Scheiße mit der Maus, dem Elefanten und der Ente, das ist eine Fabel auf das Aussterben der Dinosaurier. Das hängt zusammen mit Jurassic Park.
Was übrigens als Science Fiction einzugliedern ist, wie Fred in seiner Bachelorarbeit auch. Ja, aber nicht schweife.
Darüber haben wir in einer letzten Folge
wurde zu erwähnen.
Ja. Ja, ganz kurz, ihr erinnert euch vielleicht an die Jurassic Park Folge, da habe ich ja von meiner Bachelorarbeit erzählt und dass jemand im Publikum gefragt hat, hä, Jurassic Park ist doch kein Science Fiction. Das war Claudio tatsächlich.
Nein, das war nicht ich.
Das warst du, Alter.
Ich
hab
doch
Scheiß.
Nicht gesagt, Jurassic Park ist kein Science Fiction.
Doch.
Ich war mit Gedanken bei meiner Verteidigung der Bachelorarbeit, ich habe überhaupt keine Frage gestellt.
Also, folgendes. Wir haben die Maus, den Elefanten und den Vogel. Und die drei sind in ihren Größenverhältnissen völlig verquer dargestellt. Die Maus ist am größten, der Vogel ist in der Mitte und der Elefant ist am kleinsten. Völliger Bullshit.
Abgesehen vom Vogel.
Abgesehen vom Vogel. Der ist ja in der Mitte.
Der ist in der Realität auch in der Mitte.
Richtig. Also in der Realität wäre es ja so, zuerst die Maus ist der kleinste, der Vogel ist in der Mitte, der Elefant als größter. So. Der Elefant ist der genmanipulierte Elefant von John Hammond, der Erschaffer von Jurassic Park. Denn im Roman hat er auch einen genmanipulierten Miniaturelefanten.
Den er hat keine Kosten gescheut.
Den er seinen Kunden präsentiert. Die Maus ist viel zu groß dargestellt, denn sie ist ein Säugetier. Also praktisch das, was nach der Kreidezeit emporgestiegen ist als die neue dominante Spezies.
Der Elefant ist auch ein Säugetier.
Ja, der Elefant ist aber... Der Vogel ist ein Nachkomme ist im Prinzip der Dinosaurier und deswegen kleiner als die Maus dargestellt, weil er eben ausgestorben ist.
Also die Idee dahinter finde ich gut. Dann ist es aber keine Parabel auf die Evolution, wie du es gerade im Prinzip dargestellt hast, sondern direkt auf Jurassic Park. Weil sonst macht der Elefant in der Geschichte überhaupt keinen Sinn. Der macht nur Sinn, wenn man John Hammond mit einnimmt. Also Vogel und Maus, ja, aber nicht... Also pass auf, um dir das zu erklären. Mhm. Vögel sind ja direkt, also stand jetzt direkt verwandt mit den Dinosauriern.
Korrekt.
Also das Dinosaurier waren wahrscheinlich eher Vögel als Echsen.
Ich habe den Film Jurassic Park auch ein paar Mal gesehen.
Okay. So, damit du das weißt.
Ja.
Ja? Jetzt weißt du es, weil ich es dir erklärt habe. Und dahingehend macht das schon Sinn. Also wenn du den Vogel kleiner darstellst als den Verlierer der Evolution gegen den Gewinner der Evolution, ob das jetzt so stimmt, sei dahingestellt. Aber ich denke mal streckenweise schon. Aber wie gesagt, der Elefant macht an der Stelle überhaupt keinen Sinn. Als größtes lebendes Landsäugetier ist das halt so ein naja, macht das halt nur Sinn, wenn John Hammond in deiner Theorie eine direkte Rolle spielt.
Ja, und John Hammond spielt eine direkte Rolle in meiner Theorie.
Sendung mit der Maus 1971, Jurassic Park 1992, 93.
Ja, der Roman kam aber zwei oder drei Jahre vorher raus.
Der Roman war 89, ne?
Genau, der Roman war Ende
der
80er.
Und der Film 91.
Nee, ich glaube 93 steht da auch.
93.
Ja.
Stimmt, ganz also das genau. Passt.
Also wie schon angedeutet
nicht
in der letzten
mal im Ansatz.
Aber wie schon in der letzten Folge angedeutet, Michael Crichton, der Autor von Jurassic Park, hat sich schamlos bedient an der Sendung mit der Maus.
Ach so rum.
Das
willst
ist
du gehen.
Deine Fantheorie.
Also deine Fantheorie ist, der Erfinder von Jurassic Park hat sich früher, hat der deutsche Wurzeln?
Deine Mama.
Das ist ja nicht unüblich.
Also deine Mutter hat deutsche Wurzeln.
Das ist korrekt.
Ja, Leute, ganz die Theorie ist scheiße, okay, ich gebe es zu.
Nein, lass uns darüber diskutieren. Also, wenn John Hammond Teil, der wäre damit ja auch logischerweise Teil der Sendung mit der Maus-Universums. Ja? Also John Hammond ist im Prinzip eine Lachgeschichte.
Mhm.
Soweit schon mal sinnig, wenn man sich den Film anguckt. Mhm. Mit seinem, wir haben keine Kosten gescheut und dann halt alles schief geht. Ja? Der Typ ist eine Lachnummer. Im Buch jetzt
da
nicht.
Da geht alles schief in dem Film?
Ja.
Kommt doch raus, von welcher Seite man das betrachtet, oder?
Das Leben hat einen Weg gefunden.
Ja. Warte, lass mir dir einen Tropfen auf deine Hand tun.
Ja, gibt es noch andere gute Fantheorien über die Sendung mit der Maus?
Ja, und zwar, dass die Maus und Elefant der Archetyp einer modernen, emanzipierten Familie sind, in der die Frau zu Recht das Sagen hat und der Mann zu Recht als Tölpel, aber liebenswert dargestellt wird.
Und die Ente ist dann?
Leute,
das Kind. Das Mittelding, weißt du? Das, was beides bekommen hat, ist es nicht ganz dumm, nicht ganz ernst und nicht ganz so groß. Weißt du, wisst ihr, was ich meine? Das ist praktisch eine Familie. Deswegen kommt es auch, der Vogel kam ja auch als letztes dazu. Ja, und der ist auch nicht so oft zu sehen, weil es halt einfach ein scheiß Kind ist. So, das ist nicht immer da. Es darf auch nur 4 Stunden am Set
vor der Kamera
so
sein, genau.
Es könnte halt auch ganz plump einfach so sein, dass die Macher den Kindern die Message mitgeben wollten, der Kleine kann ganz groß sein, wenn er das Gehirn einsetzt.
Korrekt. Und wenn er aufrecht geht und sich Körperteile abtrennen kann und Dinge verschluckbare Kleinteile in seinem Magen aufbewahrt. Und es gibt nirgendwo gelbe Mäuse. Und wenn in Tschernobyl, da haben wir es wieder, schließt sich der Kreis.
Es gibt ja auch die Mausfolge über Tschernobyl.
Ja, die ist voll geil.
Könnte es sein, dass die alle verstrahlt sind?
Ja, aber Tschernobyl war 86, nicht 71.
Vielleicht hat Tschernobyl von der Sendung mit der Maus die Idee geklaut. Ja, gut. Kommen wir zum
Jetzt
nächsten
ganz
Thema.
Verrückt.
Kommen wir zum nächsten Thema. Leute. Wie sieht's denn aus mit Kindern lernen von Medien? Wie gesagt, die Maus wurde am Anfang krass kontrovers diskutiert. Glaubt ihr, dass Kinder von digitalen Medien erfolgreich lernen können?
Ja. Also ich glaube, eine der wichtigsten Aufgaben der Erziehung im Moment ist nicht nur, dass Kinder keine Arschlöcher werden, sondern eben auch der Umgang mit den Medien. Ne, also ich meine, man kommt ja überhaupt nicht dran vorbei. Auf der einen Seite, zu viel Medien ist ein Problem. Also wenn 6-Jährige schon den ganzen Tag am iPad hängen, ist das ein Problem, liebe Eltern. Auf der anderen Seite, wenn sie bis sie 16 sind, nie ein iPad in der Hand halten, ist das ein Problem, liebe Eltern. Ne, also eben genau das richtige Mittelmaß zu finden. Wir haben in vielen Schulen oder in allen Schulen, also im Schulsystem insgesamt, bis auf einige wenige Experimentalklassen, das Problem, dass die mediale Bildung eine viel zu kleine Rolle spielt. Dieses typische Beispiel, ich kann ein Gedicht interpretieren auf 8 Sprachen, aber keinen Schimmer, wie ich im Netz was tue. Damals ging es um was anderes. Mhm. Aber eben, das ist ja auch ein Problem, ne? Also dass man besser Latein spricht, als googeln zu können. Das war jetzt so in unserem Alter, als das losging alles, nicht so ein Problem. Heutzutage ist das scheiße, weil du den Großteil der Informationen, du beziehst aus dem Netz viel mehr Informationen als aus deiner Schulzeit. Ich habe nach der Schule im Prinzip mehr gelernt als in der Schule über Fachwissen. Hauptsächlich des Zugangs oder einfachen Zugangs und vor allem alltäglichen Zugangs zu Informationen. Das lag nicht daran, dass meine Schule schlecht war. Und das war ja in der Zeit auch noch nicht der Fall. Zumindest nicht so stark. Und wenn man das jetzt Kindern nichts mit auf den Weg gibt von Anfang an und eben das auch sinnvoll zu nutzen, ne? Sei es Lernspiele für Kleinkinder, sei es der richtige Umgang mit Wikipedia, so blöd das auch klingt, weil das ist ein großes Thema, da steht immer noch recht viel Müll drin, aber mittlerweile sehr, sehr, sehr viel und größtenteils richtige Dinge.
Ich bin ein Riesenfan von Wikipedia.
Ich auch. Also mir wurde in der Schule eingetrichtert, Wikipedia ist das Böse. Ist alles falsch.
Das ist Bullshit.
Wurde immer gesagt.
Das ist völliger Bullshit.
Ist halt Quatsch, genau. Und eben diesen richtigen Umgang zu finden und gerade auch für wichtige Arbeiten, da sagen Lehrer dann immer, wenn du eine Facharbeit schreibst, geh bloß nicht auf Wikipedia, da ist alles falsch, was da drin steht. Das ist Quatsch. Wichtig ist, den Kindern beizubringen, vielleicht eine zweite Quelle ranzuziehen.
Es gab vor ein paar Jahren eine fette Studie, wo verschiedene große klassische Lexika mit Wikipedia verglichen wurden und dabei waren auf dem ersten Platz das Encyclopaedia Britannica, die große britische Enzyklopädie, und Wikipedia, und die haben sich beide den ersten Platz geteilt.
Ja.
Wikipedia ist eine Seite, wo jeder was reinschreiben kann, wenn er will. Es ist aber auch eine Seite, die extrem krass
kontrolliert
und redaktionell überarbeitet wird und eines der besten und unterstützenswertesten Projekte, ja, digitalen Projekte des neuen Jahrtausends ist, um das nur kurz einzuwerfen.
Also wirklich, das ist im Prinzip allein die Idee, ne? Also ich will jetzt keine Werbung für Wikipedia per se machen, aber es gibt, glaube ich, keine Konkurrenz, zumindest keine zählende. Und das ist so das Ding des Internets, wenn du so willst, ne? Also in Sachen sinnvoller Nutzung jetzt nicht, ich zeige hier meinem Dickpick, sondern wenn du wirklich das Internet sinnvoll nutzen willst, sind eben genau solche Sachen, gerade in der Kindererziehung, super wichtig, ne? Dass man den Kindern beibringen kann, hör mal, wenn du was suchen willst, wenn ihr euch um den Sandkasten streitet, ob jetzt, keine Ahnung, wie der zweite Vorname von Homer J. Simpson wirklich lautet, guck das da und danach. Ne? Also, dass man jederzeit den Zugriff auf sämtliche oder fast alle Informationen auf dieser Welt theoretisch hat und dass man den Kindern beibringt, diese auch zu nutzen. Finde ich wichtig. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, aber ich will nicht, dass mein Kind ständig davor hängt und dass mein Kind ständig immer alles weiß und liest. Doch, das ist genau das würde uns sehr, sehr viele Probleme ersparen, wenn Kinder einen natürlichen Umgang und einen natürlichen Willen und auch eine natürliche Neugier daran haben, so viel wie möglich zu erfahren zu wollen. Und das auch zu können, weil das kann man ja jederzeit.
Um mit einfachen Worten Tobis Antwort wiederzugeben auf deine Frage, ja, er findet es für sinnvoll.
Ja, es kommt, oh, wichtig. Wie der Jurist sagen würde, es kommt drauf an.
Ich kann mich aber Tobi in vielerlei Hinsicht auch anschließen. Es wird immer mehr heutzutage auch in Kindergärten irgendwie iPads verwendet, um Kindern Lernen beizubringen. In jedem Schuhgeschäft, in jedem zweiten irgendwo, wo Kinderunterhaltung ist, sind immer weniger Bauklötzchen da und immer mehr irgendwie Fernseh- oder Touch-Fernsehen da, um damit die Kinder irgendwie darauf was spielerisch was lernen. Also es ist notwendig und auch richtig, Kindern von Kindesbeinen an mit den Medien einen Weg zu zeigen. Aber einen trotzdem nicht ganz, den sollte man schon drauf achten, was die machen.
Das ist eben, man muss denen halt den Umgang damit beibringen. Nicht einfach nur sagen, hier ist mein iPad, viel Spaß.
Genau.
Sondern eben denen auch zeigen, wo man was findet. Was richtig ist, was gut ist, was offensichtlich falsch ist. Na, also wenn du jetzt zum Beispiel einen 12-Jährigen, 12 ist so ein klassisches Alter an der Stelle, vors Internet setzt, und der hat keinen Schimmer vom Internet, ja? Also der kennt nur seine Apps am Handy und jetzt hat er von jetzt auf gleich, das ist ein bisschen konstruiert, aber trotzdem, die Möglichkeit, sämtliche Informationen zu beziehen. Und natürlich ist man in dem Alter vor allem eben auf Exklusivität bzw. Explosivität von Informationen anfällig. Und wenn du dann eben... ein klassisches Beispiel sind dann eben Verschwörungstheorien. Das war das jetzt, wie geil, wir werden von Echsen kontrolliert. Und dann fängst du an, diesen Scheiß zu glauben.
Ich halte hier gerade ein Buch in die Kamera. Das heißt, von Manfred Spitzer, Digitale Demenz, wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen. Das ist ein Buch, das hat mir vor ein paar Jahren jemand geschenkt.
Deine Mutter?
Ich glaube, mein Dad hat es mir sogar geschenkt. Und es ist ein interessantes Buch. Es hat ungefähr knapp über 300 Seiten und wenn du das gelesen hast, dann lässt du deine Kinder nie wieder an irgendein elektronisches Gerät.
Hast du es gelesen?
Ich habe es gelesen. Und es ist auch wirklich sehr interessant geschrieben und da wird in dem Buch mit vielen Studien argumentiert und ich habe schon während ich das gelesen habe mit einem Bekannten von mir gesprochen. Ich war damals in Portugal mit einer Black Metal Band auf Tour.
Und einer von man halt solche Bücher liest.
Und einer von den Jungs war Diplompsychologe, fertig studiert und auch ein Typ, auf dessen Meinung ich sehr viel Wert lege. Und der hat mir gesagt, das Buch ist Bullshit. Dieser Typ Manfred Spitzer ist ein Wissenschaftler, der dafür bekannt ist in der wissenschaftlichen Welt, dass er eine Agenda, eine wirkliche Kampagne gegen digitale Medien fährt.
Was sehr dumm ist.
Dass er mit sehr vielen zumindest fragwürdigen Studien, die nicht teilweise auch nicht richtig geführt wurden, argumentiert hat. Mal wieder die Message, Sachen hinterfragen, schwierig. Ich kann jetzt auch nicht abschließend sagen, ob dieser Typ nur Scheiße labert oder ob da auch was Wahres dran ist. Keine Ahnung. Studien zu Kindern und zu digitalen Medien sind echt extrem kontrovers. Da gibt es echt sehr viele Dinge, die unterschiedliche Aussagen treffen.
Es gibt das Problem, das hatten wir auch schon mal in der Folge, ich weiß leider nicht mehr, welche das war, dass psychologische Untersuchungen und vor allem eben Statistiken, beziehungsweise Feldforschungen, Untersuchungen, ja. Experimente, so dieses ganze Gerödel, was man halt eben so macht, um Statistiken erstellen zu können, die haben halt das Problem, dass sie super wenig dürfen. Du darfst halt während dieser Untersuchungen mit den Probanden praktisch nichts machen. Was wissenschaftlich gesehen natürlich eine absolute Katastrophe ist. Na, also du kannst, wenn du zum Beispiel Angst erforschst, du darfst die Leute nicht in Angst versetzen oder nur bis zu einem gewissen Grad. Na, wie willst du dann Angst erforschen?
Ja, ja. Ja,
und gerade wenn es um Kinder geht, ist es halt fast unmöglich, wirklich repräsentative Studien erstellen zu können, die weiter hinausgehen, darüber hinausgehen, als mögen sie einen rosa Hasen oder nicht. Also die Leute müssen da echt sehr, sehr kreativ sein, um Methoden zu finden, um solche Dinge herauszufinden. Ja. Und wenn du jetzt natürlich ein Kind vom iPad setzt, das keine Ahnung von iPad hast, du machst einen Browser auf und hast vorher schon mal Pornhub eingegeben und gesagt, drück auf irgendeinen Buchstaben, das Kind drückt auf P, bam, Studie sagt, die gucken nur Pornos. Ja, ja wirklich. Also, ja, also so kannst du halt Studien verfälschen, beziehungsweise die falschen Voraussetzungen können damit Studien verfälschen.
Es gibt eine Studie aus Kanada, die ich rausgesucht habe, vor ein paar Jahren. Da wurden 2000 Kinder getestet, beziehungsweise wurde mit denen gearbeitet. Beziehungsweise es wurde mit den Eltern gearbeitet. Die Eltern wurden gefragt, wie lange haben diese Kinder im Alter von ungefähr 2 bis 3 Jahren Fernsehen geguckt. Und dann wurden diese Kinder nochmal als Sechstklässler nach ihren Erfahrungen mit Mobbing befragt. Und dabei kam raus, jede Stunde TV, die über die empfohlene Dauer in diesem Alter ging, hat das Mobbingrisiko um 11% erhöht.
Dass sie selbst mobben oder dass sie gemobbt werden?
Dass sie gemobbt werden.
Was?
Ja, die Studie versucht auch eine, versucht auch eine Erklärung dafür zu bringen. TV-Gucker interagieren weniger mit der Familie. Ganz wichtig, Augenkontakt. Wenn Kinder zu viel bzw. nur noch Fernsehen gucken, verlieren sie die Fähigkeit, Augenkontakt zu halten. Und das ist ganz wichtig für die Sozialisation der Kinder. Das ist jetzt natürlich super. Ich hasse ja immer monokausale Begründungen. Also wenn das so ist, ist das so. So funktioniert es in der realen Welt selten. Besonders bei so einem was Komplexem wie der menschlichen Psyche und den menschlichen Verhaltensweisen. So funktioniert es selten. Aber das klingt schon relativ plausibel, dass wenn du ein Problem damit hast, Augenkontakt zu halten, dass du im Kindergarten oder in der Schule dann soziale Probleme kriegst und gemobbt wirst.
Ja, ich sehe das Problem eher an der scheinbaren Tatsache, dass es am Fernsehschauen liegt. Ich kann es mir vorstellen, aber ich glaube, da ist das Problem komplexer. Also diese Auswirkung, dass wenn niemand ins Auge schaut, dass man da Probleme kriegt, das ja. Aber dass das jetzt wirklich den Grund hat, weiß ich nicht. Na, weil das ist so ein Das klingt so ein bisschen willkürlich wieder, ne? Du hast früher viel Fernsehen geschaut, jetzt bist du gemobbt worden. Ich kann dir sagen, warum du gemobbt worden bist. Das macht irgendwie Sinn. Aber ich glaube, dass es daran liegt, dass du viel Fernsehen geguckt hast. Das ist so ein bisschen wie statistisch gesehen, ist der, wie war das? Statistisch gesehen ist, also mathematisch korrekt ist es, dass der Niedergang der klassischen Piraterie im direkten Zusammenhang mit der Erderwärmung steht. Mathematisch macht das Sinn. Weil seitdem es von denen weniger gibt, ist die Erde wärmer geworden. Statistisch korrekt.
Aber es hat keinen Zusammenhang.
Es macht überhaupt keinen Sinn. Aber es sind einfach zwei.
Ja, das ist ein schönes Beispiel.
Ja, das sind halt zwei Punkte, die parallel abgelaufen sind. Und wenn man die in denselben Graph einbaut, bekommst du ein Ergebnis. Nur ist das Ergebnis nichts wert.
Ja.
Ne, dementsprechend werde ich an solchen Stellen, die werden sich da viel mehr Gedanken drüber gemacht haben als ich gerade, gar keine Frage. Nur trotzdem werde ich mit solchen Ergebnissen sehr, sehr, sehr vorsichtig.
Wie ich schon in einer der letzten 10 Folgen, ich weiß nicht mehr in welcher, gesagt habe, Statistik und Mathematik sind unglaublich mächtige Instrumente, um Wissen zu erzeugen. Aber man muss sie immer hinterfragen.
Und auch um Wissen zu verschleiern. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja. Übrigens, das deutsche Familienministerium empfiehlt für Kinder zwischen 3 und 5 Jahren eine maximale Fernsehzeit von 30 Minuten pro Tag.
Das ist eine Folge SpongeBob, ne?
Ja.
Wow.
Ich habe mehr geguckt. Nicht bedeutend mehr, glaube ich.
Ist eine Folge
zwischen 3 und 5 hast du mehr geguckt? Kannst du das jetzt heute noch sagen?
Ja, weil allein sonntags zum Beispiel. Ich habe sonntags immer so Lila Launebär, Sendung mit der Maus. Und,
weißt du, da bist also du schon wir in Rumänien, wir hatten ja kein Fernsehen.
Claudio, erzähl uns einen Schwank aus deiner transsilvanischen Jugend.
Echte also, Gladiatoren.
Du musst ja früher noch alles selbst machen, was man heute im Fernsehen sieht.
Echte Gladiatorenkämpfe auf den Tod im Schlamm vorm Haus.
Genau. Nee, und was ist dann heute für einen Erwachsenen die empfohlene Dosis Fernsehen?
Oh, das habe ich jetzt nicht rausgesucht. Gibt es sowas wie eine empfohlene Dosis Fernsehen
für den Erwachsenen?
100%.
Ich habe irgendwann mal gelesen, dass mehr als 2 Stunden täglich irgendwie schaden sollen.
Ja, zählt Netflix als Fernsehen?
Nein.
Ja, vor allem, das ist ja auch schon mal Quatsch. Weil
du kannst ja über das Handy gucken.
Ja. Weil, vor allem, das ist doch schon wieder Ich meine, Quatsch ist es vielleicht nicht, aber das ist doch blödsinnig. Stell mal vor, du hältst dich da wirklich akkurat dran, ja? Also wenn das jetzt 2 Stunden sind, ich google das gleich.
Ja.
Dann musst du Herr der Ringe nach 4/5 ausmachen.
Richtig.
Das macht dich doch viel kaputter, nicht zu wissen, wie dieser scheiß Film ausging, als dann eben die halbe Stunde mehr zu gucken und zu wissen, ob Gandalf, ob Frodo jetzt den Ring da reingeworfen hat oder nicht. Oder nicht.
Ganz kurz.
Also mich würde es verrückter machen.
Lass uns mal ganz kurz wieder ein paar Chat-Anfragen hier beantworten.
Ja.
Klicklacker89 schreibt, zockt Nina überhaupt was oder ist das Bild des TV einfach nur geblurrt? Nina spielt gerade Diablo 3. TH schreibt...
Und sieht dabei so umwerfend aus.
TH schreibt, Deutsche schauen durchschnittlich 242 Minuten täglich. Das finde ich krass.
Das ist echt heftig.
Das sind mehr als 3 Stunden.
Sagen, allein heute habe ich auch... glaube ich, 4 Stunden Fernsehen geguckt.
Ich wollte gerade sagen, unterschätzt mal wieder diesen Begriff Statistik nicht, ne? Weil wenn das jetzt zum Beispiel, Claudio und ich haben beide so eine Kino-Flatrate und wir haben es mal gemacht und ich habe es seitdem auch schon ein paar Mal alleine gemacht, Claudio auch, da sitzt du einfach mal 6 oder 7 Stunden im Kino.
Richtig.
So, jetzt verbringe ich aber die nächsten 2 Tage nicht vorm Fernseher, war aber 6 Stunden im Kino, das heißt, das sind 2 Stunden pro Tag statistisch gesehen.
Mhm.
Ne, also das ist ein schwieriger, sobald das Wort Statistik an so einer Stelle auftaucht, ist es halt sehr schwierig zu sagen, weil es um Durchschnittswerte geht.
Gut, aber es gibt dir ja trotzdem einen ungefähren Überblick.
Ich will, du hast ja auch, im Prinzip hast du keine andere Chance, als es so zu rechnen. Nur was ich damit sagen will, wenn jetzt 144 Minuten klingt natürlich viel, aber das kann ein durchgebollerter Sonntag auf eine Woche sein. Oder 242. Ja. Das kann zum Beispiel, ich habe vor ein paar Wochen mit einem Kumpel zusammen die komplette 7. Staffel Game of Thrones am Tag geguckt.
Kukuri.
Da hast du die 244 Minuten für die Woche voll.
Aber voll.
Kukuri Ruby schreibt hier im Chat, dass er in der Schule immer eine 1 in Bio hatte, weil er Es war einmal das Leben geguckt hat.
Ohne Scheiß, bei mir in der Abi-Zeitung oder in unserer Abi-Zeitung steht in einem Kursbericht zum Thema Biologie über mich, da hat mein Lehrer geschrieben, Tobias ist der lebende Beweis dafür, dass man mit TV-Dokumentation ein biologisches Grundwissen erlangen kann. Also ja,
echt?
Ich hatte meine Bio-Noten rein im Fernseher zu verdanken.
Oh, geiler Typ. Das meiste, was ich über
Aliens... Herr Baumann an der
also, ich sag mal, alles, was ich über Außerirdische weiß, weiß ich auch nur zu einem sehr geringen Teil über wirkliche Erfahrungen, sondern... also ich gebe es ganz offen zu, mein Wissen über Aliens weiß ich zu 90... Ja, sagen wir, zu 80% nur aus TV-Dokus.
10% von der einen Entführung und die restlichen 10%?
Ja.
Interaktion mit Besoffenen am Kiez.
Ja. Ja. Wie sind wir denn jetzt auf dieses, wie sind wir denn schon wieder hierher gekommen bei dem Thema Sendung mit der Maus?
Ja, das ist doch der logische nächste Schritt, Kinder und Fernsehen.
Ja, Kinder also und die Fernsehen Sendung mit der Maus dauert ja, eine halbe Stunde, richtig?
Halbe Stunde, das ist genau die empfohlene Zeit.
Das ist doch kein Zufall,
Nee, das geht länger.
Nein.
Doch, weil ich habe heute die Folge zum Beispiel über den Tod geschaut, die war genau 30 Minuten lang, es war aber nur die Sachgeschichte.
Dann
ohne
war
die
das,
Lachgeschichten.
War das vielleicht so ein Mehrteiler?
Das ist möglich.
Hier, schreibt Gloria G. Punkt, haben sogar ein...
I see what you did there.
Gloria G. Punkt schreibt, haben sogar in der Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin Es war einmal das Leben geguckt.
Ja, siehst du?
Ja, aber es bestreitet ja auch keiner, dass man durch Fernsehen oder durch Sendungen was lernen kann. Die Frage ist jetzt, die wir uns stellen, ist, wie gesund ist es oder wie richtig ist es, dass Kinder heutzutage, dass Kinder lieber sich vor den Fernseher setzen, anstatt rauszugehen und einen Baum auszubauen, oder?
Naja, also ich sag mal so rein evolutionär gesprochen, würde es glaube ich mehr Sinn machen, also aktuell evolutionär gesprochen, sich vor den Fernseher zu setzen und sich zu bilden, was ja dann auch nochmal eine ganz andere Frage ist, weil ich habe auch lieber Street Sharks geguckt als Galileo, als das noch gut war. Weil Baumhaus bauen schon durchaus ein hohes Verletzungsrisiko mit sich trägt. Ja, ey, wirklich, ne? Also ich meine, es ist theoretisch, körperlich gesehen für die Kinder gesünder.
Anzugucken im Fernsehen, wie ein Baumhaus gebaut wird, als selbst zu tun.
Tatsächlich draußen ein Baumhaus bauen. Man sollte allerdings das Kind mal eine Runde joggen lassen, damit das nicht so aussieht wie ich. Aber du weißt, worauf ich hinaus will, ne?
Absolut.
Also, ich finde, es ist ein unheimlich schwieriges Thema. Das kann man eigentlich nur damit beantworten, nicht jetzt zwingend auf jede Statistik zu hören, die man irgendwo liest, weil eben das natürlich auch subjektiv abhängig ist, wie viel kann ein Kind überhaupt aufnehmen.
Mhm.
Also wenn wir jetzt so Thema Reizüberflutung, gerade Kinder neigen ja zu Reizüberflutungen. Und wenn du jetzt ein Kind 8 Stunden vor die Glotze setzt und es zieht sich den ganzen Tag irgendwelche epilepsieauslösenden Animes rein, damit meine ich nicht Animes per se, sondern eben, es gab ja diese Fälle, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr, sehr dumm und sehr, sehr, sehr schädlich. Mhm. Das ist auch dann egal, welches Kind. Aber Du hast zum Beispiel Kinder, die können das durchaus, oder Menschen generell, durchaus 2-3 Stunden ertragen und auch konzentriert bei der Stange bleiben. Das sowohl Realität und Geschichte, also Fiktion zu separieren, eben als auch die... ich sag mal, die Reizflut über Ton und Bild anständig zu verarbeiten und gleichzeitig eben auch Wissen zu kanalisieren und umzusetzen und zu behalten. Auf der anderen Seite hast du Kinder, die das nicht mal 20 Minuten können. Ja. Also ich meine, ich kenne aus eigenem Beispiel Kinder, die schaffen nicht mal 5 Minuten von so einer Sachgeschichte. Ich kenne aber auch Kinder, die können sich das den ganzen Tag reinziehen.
Also, Hörerin Frau Leni schreibt, manchmal redet Tobi zu viel.
Nein!
Pegitor schreibt, eine halbe Stunde am Tag, mein 4-Jähriger darf eine Stunde in der Woche. Ja, der baut dann halt mehr Baumhäuser. Dann fragt Palos Malios, hast du gerade Galileo als Bildungsfernsehen bezeichnet?
Nein, ich habe extra dieses hinterher geballert, als das damals noch gut war.
Wie wir in unserer Folge über Nostalgie in der Wochenshow-Folge schon gesprochen haben. Ich glaube, dass Galileo schon immer scheiße war, dass wir es einfach nur verklären in unserer Rückschau.
Das mag sein.
Aber ich kann auch noch mal sagen, dass man, glaube ich, auf keinen Fall was Falsches macht, wenn man seine Kinder die Sendung mit der Maus gucken lässt.
Das glaube ich auch.
Weißt du, bei diesem ganzen Scheiß mit Kinder und Fernsehen und elektronische Medien argumentiere ich mit dem Lieblingssatz aller Juristen, es kommt drauf an.
Ja, ist halt wirklich, also das war ja das, was ich gerade meinte, ne? Mit wie viel kann das Kind verarbeiten?
Was falsch?
Ja,
wenn also sich das Kind 8 Stunden lang Street Sharks jeden Tag anguckt.
Nein, die Behauptung war doch gerade, es ist nichts falsch daran, sein Kind die Sendung mit der Maus gucken zu lassen.
Ja.
Und dann hat doch Frick gesagt, das
weißt
kommt
du, es
an.
Gibt, also so. Thema Biologieunterricht, ein Satz, den meine Bio-Lehrerin mir früher in der Schule oder uns eingebläut hat, der ist mir mega im Kopf geblieben und zwar:
Fred, setz dich hin.
Fred vor die Tür.
Fred, Finger, Hände aus der Hose.
Fred, du schreibst 2 Seiten.
Paracelsus. Er sagte, alles ist Gift, nur die Dosis entscheidet.
Ja.
Wenn ein scheiß Kind 6 Stunden am Tag vorm Fernseher sitzt, dann wird's Gemüse, Alter. Dann wird's ein wandelnder Komposthaufen.
Ja.
Aber wenn es vielleicht die Sendung mit der Maus hin und wieder guckt oder wenn es vielleicht hin und wieder die Kack- und Sachgeschichten hört ab 18 Jahren...
Stimmt, gibt es eigentlich eine Altersbeschränkung für? Ja, 18 sollte schon mindestens sein.
Ne?
Ja,
Kack und Sach, ja.
Ja.
Also,
ja, ne?
Ich sag mal, es gibt jetzt noch nicht die Podcast-Polizei, die darauf achtet. Und ich weiß auch, dass viele Hörer von uns unter 18 sind. Fuck it. Ist mir doch.
Ich übersetze mal, das ist nicht so schlimm.
Aber wie gesagt, ich glaube auch, also Fernsehen. Also ich sage jetzt Fernsehen an der Stelle mal so insgesamt, ne? Also alles, was das heutzutage betrachtet, nicht nur das, was die Öffentlich-Rechtlichen gerne hätten, was wir als Fernsehen sehen, sondern was tatsächlich Fernsehen ist, nämlich eben auch am Handy Netflix ballern, Twitch Streamern zuschauen, etc. etc., ne? Was man heutzutage eben alles so sich so reinzieht und gerade die Jugend sich so reinzieht. Fernsehen oder mediale Unterhaltung, finde ich, darf schon einen Wert haben, darf aber auf keinen Fall in den sehr frühen Jahren irgendeine Form der Überhand nehmen. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen 6-Jährigen, den würde ich jetzt nicht davor setzen und irgendwelchen Let's Playern zugucken lassen, vielleicht mal 5 Minuten, um zu gucken, weil er bei seinem eigenen Handygame nicht weiterkommt, obwohl das schon fragwürdig ist, weil das Kind dann ein Handygame zockt. Ich glaube aber, dass es ein Kampf gegen Windmühlen ist, weil die Kinder einfach so oder so medialen Zugang bekommen. Also wenn man eins gelernt hat in seiner eigenen Kindheit, dann, wenn ich irgendwas will als Kind, dann kriege ich das früher oder später auch. Und zwar nicht, weil ich meine Eltern beschwatzt habe, sondern weil zur Not irgendein Freund das hat. Weil gerade in den Schulen, also Horrorfilme oder so, habe ich mir halt immer bei einem Kumpel angeguckt, weil seine Eltern drauf geschissen haben. Ne? Oder nicht da waren. Dann haben wir uns die halt da reingezogen. So, ich meine, Kinder finden einen Weg. Ja?
Kinder finden immer einen Weg.
Und deswegen glaube ich nicht, dass nicht verbieten an der Stelle der
sondern
einzig richtige Weg ist, natürlich muss man verbieten. Ich bin ein Riesenfeind von dieser du darfst nicht Nein sagen Erziehungsnummer. Aus gegebenen Anlass.
Anti-autoritäre Erziehung.
Ja, das ist total bescheuert.
Nein,
aber
verbieten ist nicht der Weg, sondern
sondern eben der richtige Umgang. Dass man den richtigen Umgang, also Kindern den richtigen Umgang beibringt. Ja, und vor allem auch Hilfe zur Selbstkontrolle.
Ja.
Ne, dass das Kind selber einschätzen kann, so, ich kenne das jetzt nicht gut. Ne? Ja. Ich meine, ich kann das bis heute nicht. Ich kann bis heute noch 8 Stunden von Destiny setzen, bis meine Freundin kommt, jetzt ist es aber gut. Und dann mir irgendwann bewusst wurde, ja, richtig.
So, ich unterbreche dich jetzt vollkommen, weil wir müssen ja auch den Richard gedenken, ne? Und deswegen, sag mal... hier, Captain Blaubeer, wir haben ja noch gar nicht darüber geredet.
Einer der erfolgreichsten Lachgeschichten der Sendung mit der Maus war Captain Scheiß Blaubeer. Captain Blaubeer fing an als Pausenfüller bei den Lach- und Sachgeschichten und mittlerweile gibt es Bücher, Romane, es gibt sogar ein Captain Blaubeer Musical, es gibt zwei Kinofilme.
Was?
Es gibt einen Captain Blaubeer Kinofilm.
Ist vollkommen an mir vorbeigegangen.
Es ist ein fucking Franchise, Captain Blaubeer. Leute, das passiert selten. Ein zweites Mal jetzt in einer Kack- und Sach-Folge. Diesmal Claudio. Kommt ein Alien auf die Erde?
Ja.
Absolute Premiere.
Was ist Captain Blaubeer?
Captain Blaubeer ist ein blauer Bär.
Vielen Dank.
der Seemannsgarn erzählt. Erfundene Geschichte, die er angeblich wirklich selbst erlebt hat. Wie zum Beispiel, und die haben ganz große Bedeutung für das heutige Leben. Wie zum Beispiel irgendwie, warum eine Stadt bekannt ist für ein bestimmtes Gebäck. Oder warum, wie das Salz in diese Stadt kam oder so oder so. Also
sie haben den realen Bezug, ja.
Genau, aber es ist eigentlich immer so, der verarscht seine drei, sind das seine Söhne oder
Enkel,
seine
glaub ich.
Enkel?
Oder Neffen oder so.
Mit jedem Geschichte. Und genau. Also es ist ein Geschichtenerzähler.
Ist so ein alter Sack. Seebär. Das sind so Puppen. So mega coole Puppen einfach. Und wir haben den Captain Blaubeer, den Erzähler.
Der alte, der Typ, der klassische
Captain
alte.
Captain Blaubeer, immer Mann, blau und trotzdem hat. Schlau.
Schreibt hier Moritz.
Geil.
Sehr gut, sehr gut.
Das war den Applaus. Hein Blöd darf man natürlich auch nicht vergessen.
Hein Blöd, sein, was ist der eigentlich? Der ist Küchenchef oder sowas da, ne? Er ist halt so der Typ mit der... Mit den weiß-rot gestreiften Bandanas.
Nee, und dieser langen Schnauze, was soll das eigentlich für ein Tier da
sein? Ich glaube, das ist eine Ratte.
Oder eine Ratte? Ich glaube,
Hein, Schaumi nickt, unser Bildmischer, das ist, Hein Blöd ist eine Ratte, oder? Schiffsratte.
Eine Schiffsratte.
Aber hat der was mit der Küche zu tun? Ist der Koch, ne? Ja, siehst du?
Naja, das ist halt so eine Anspielung darauf, dass das Essen auf Schiffen voll scheiße ist, weil das eine Ratte ist, die das zubereitet.
Ja. Und der ein Verräter ist.
Hein Blöd ist stinkt. Hein Blöd ist sau blöd.
Zieht er jetzt durch und Pest hat.
Dann gibt es die drei Enkel.
Die ich immer Tick, Trick und Track nenne, aber die ja keinen Namen haben, oder?
Ich habe auch danach gesucht, die haben tatsächlich keine Namen. Grün, Gelb und Rot, oder?
Ja.
Ja.
Tick, Trick und Track.
Die süßen Bärchen.
Der eine sieht krank aus, der andere sieht... Außer, dass aber gleich kotzen.
Was? Sehr guter Einwurf von TH im Chat. Der gestrandete Fischkutter heißt Elvira.
Mhm.
Oh ja, stimmt. Ja,
ja, das haben die doch gewickelt.
Es gibt 4 Musicals.
Ja.
Yeah.
Der Captain, der Captain präsentiert verschiedene Geschichten. Seemannsgarn. Absoluten Bullshit. Absolut übertriebene... abgefuckte Lügengeschichten, die er seinen Enkeln erzählt und die in so Cartoon-Rückblicken
zu sehen sind.
Zu sehen
darf
sind.
Tobi in einer Live-Sendung auf Toilette?
Ja, Tobi ist gerade auf dem Klo, das okay. Hören die Hörer gar nicht. Alles aber Tobi klar. Ist gerade Pipi machen.
Genau, also er erzählt Seemannsgarn. Um seine Enkel zu nennen, haben wir das gesagt, dass das seine Enkel sind?
Genau.
Ins Bett zu bringen? Oder hat das ein bisschen...
Was?
Naja, das ist
das
doch
nimmt gerade eine völlig falsche Richtung.
Bin ich oder wie gesagt, bei mir ist das eine Weile her, ja. Aber ist das nicht immer so, dass...
Ja, er will seine Enkel ins Bett bringen.
Nein, im Sinne schlafen legen?
Ja.
Erzählt er deswegen die Geschichte?
Er will seine Enkel flachlegen.
Nein, das ist jetzt, kommt jetzt vollkommen...
Also ja, er will halt, dass seine Enkel endlich pennen. Und seine das Enkel...
Klassische, die gute Nachtgeschichte. Deswegen kam es ja auch immer zum Schluss von der Sendung mit der Maus. Zum Schluss, ne? Das ist nochmal eine schöne Geschichte zum Ende, und damit die Kinderchen dann schlafen um 12 Uhr mittags.
Die Enkel zweifeln immer an der Geschichte. Und es taucht dann am Ende immer irgendein schlagkräftiger Beweis dafür auf, dass diese Geschichte tatsächlich gestimmt hat.
Ja, aber haben die gestimmt oder ist das wirklich nur völlige Bullshit?
Es ist halt, also Xiaomi nickt gerade im Hintergrund.
Ja, aber Seemannsgarn ist
komm mal,
laut
schau,
Definition...
Komm mal kurz an Tobis Mikro, solange der auf dem Klo ist.
Seemannsgarn ist laut Definition einfach fiktive Geschichten.
Die Geschichten
und die Frage dabei
sein.
Ist, bildet sich Captain Blaubeer ein, dass die wahr sind, weil er irgendwie schon so viel Rumintus hat und so gaga ist, dass er wirklich denkt, dass es wirklich passiert?
Glaubst du, die Geschichten haben wirklich einen wahren Kern?
Es sind Geschichten eines Seemanns. Ich habe ja auch das Buch gelesen und ich weiß, dass dem Blaubeer eine Menge seltsame Dinge widerfahren sind. Von daher
Tobi,
möchte ich das alles
übrigens
nicht in Frage stellen, was der Blaubeer erzählt. Seid offen, bewahrt euch einen offenen Geist. Da setzt sich gerade jemand nieder. Ich wollte den Bildmischer jetzt schon wieder ablösen als Bildmischer.
Tobi macht gerade Bildmischung und Xiaomi spricht. Xiaomi, du hast das Buch gelesen? Was für ein Buch denn gelesen?
Die 13,5 Leben des Captain Blaubeer. Wo er halt von seinen ersten 13,5 Leben berichtet.
Ist das ein Bilderbuch oder ist das...
Es sind tatsächlich Bilder von Walter Mörs drin gezeichnet. Allerdings wenige. Ganz wenige. Also so 12, 20, 30, mehr nicht. Ansonsten ist es ein wunderbarer Roman. Walter Mörs, der Erfinder von Captain Blaubeer, schreibt wunderbare Romane. Da kann ich nur Leseempfehlungen nonstop rausgeben, weil er hat eine eigene Fantasy-Welt geschaffen, den Kontinent
Harmonien.
Den Kontinent Harmonien. Und da findet leben Enzel und Grete, da lebt der Captain Blaubeer, da gibt's eine Krätze, jetzt ganz neu rausgekommen, jetzt Ende September, die Prinzessin Insomnia und der albtraumfarbene Nachtmar. Vielleicht auch eine wunderbare Möglichkeit für ein Hörspiel mal eines Tages. Und jedenfalls, der Blaubeer hat eine Menge verrückte Dinge erlebt in seinem Leben. Von daher, das, was er dann seinen Enkeln erzählt, die ihn ja liebevoll Opi nennen, kann geflunkert sein. Muss aber nicht.
Was passiert hier?
Vielen Dank, Xiaomi.
Ja, vielen Dank.
Ich möchte jetzt gerne kurz Nina an das Mikro bitten. Ey, du kannst ja wenigstens jetzt zum Sprechen den PS4-Controller aus der Hand nehmen, ey.
Hallo?
Ja. Nina, wir reden gerade über Captain Blaubeer.
Wie du vielleicht in den letzten 3,5 Stunden mitgekriegt hast.
Kannst du dich vielleicht an ein paar Geschichten von Captain Blaubeer erinnern?
Ich kann mich nur an diesen Captain Blaubeer-Film erinnern, der, glaube ich, mal ins Kino kam. Also dieser, war das ein Zeichentrickfilm? Zeichentrick, glaube ich.
Ja.
Und ich habe nur diese eine Szene im Kopf, wo Captain Blaubeer gefragt wird, von wem auch immer, was dieses komische Tier, ich glaube, das war ein Vampir oder eine Fledermaus oder irgendwas ist. Und Captain Blaubeer sagt dann einfach nur Blut. Das ist das Einzige, was ich noch weiß, weil sonst habe ich ehrlich gesagt Captain Blaubeer früher nie geguckt, weil ich ihn irgendwie ein bisschen komisch fand. Was ich ganz cool fand, war diese, ihr kennt doch diese Medizini, die ihr in der Apotheke meistens kriegt, diese Hefte oder diese Plakate oder was auch immer. Da waren immer irgendwelche Captain Blaubeer Comics drin, wo Heinblöd nicht so sonderlich gut wegkam, aber das fand ich ganz lustig.
Nina, ich soll dir übrigens hier vom Chat sagen, dass du einen Fanclub hast übrigens, ne?
Echt? Aber nur wegen meinen
also,
Titties, oder?
Es gibt hier einen...
Ich wollte es dir jetzt nicht sagen, aber wahrscheinlich. Also ich glaube, wenn du im Hintergrund immer liegst, zockst und ein bisschen so knappe Sachen dann hast, das könnte richtig
gut... Ja, ich kann das nächste Mal auch nackt sein.
Also es gibt hier gerade im Chat den es gibt hier den Hashtag Team Nina, der sich im Chat hier verbreitet und die ganze Zeit mit dir mitfiebern, was du da im Hintergrund zockst.
Wissen die das denn?
Was spielst du denn?
Diablo.
Ah ja.
Und ich mache gerade dieses Kopfgeld Szenario und zocke eigentlich noch alles nochmal durch. Als Mönchin. Ich bin natürlich immer die geile, heiße Mönchin.
Also hier schreibt gerade Gloria G. Nina hat voll die Hammerstimme.
Dankeschön.
Und nein, wir finden dich einfach nur super gut und hübsch ist sie, die Nina.
Danke.
Dann
und das von Frau Leni, die eigentlich schon gute Nacht gesagt hat. Also Nina, nur wegen dir ist sie jetzt hier noch dran. Also das ist
heißt
wirklich,
das, ich werde berühmt?
Dass du ja.
Du bist
ja
in diesem Moment berühmt.
Lass. Es ist so viel harmonischer, so, seit Tobi nicht mehr da ist, oder?
Ja.
Ich habe die totale Leute
dran. Scheiße.
Gut.
Mega.
Nina, meine Süße.
Wir danken dir.
Vielen Dank für den tollen Beitrag.
Ja, wenn er wenig hilfreich war.
Viel Spaß beim Monsterschnetzeln.
Wir sehen uns gleich im Bett. Ich meine, ja.
Gut, Leute, das ist heute wirklich so eine Eventfolge, oder? Relativ wenig Sinn, aber viel Spaß.
Ich finde, die Folge hat sich allein dadurch gelohnt, dass wir endlich Freds verschollene X-Diaries-Folge gefunden haben. Ja. Wir haben über ein bisschen über das Thema auch geredet.
Ja.
Nina war am Mikrofon.
Wir haben bewiesen, dass man es schaffen kann, über diese Sendung 2 Stunden zu reden.
Richtig.
Ein bisschen, wir haben es ein bisschen bewiesen.
Wir reden sogar schon viel länger.
Ja, wir sind so seit knapp 2 Stunden ungefähr dabei. Und
wenn Nina geht, gehe ich jetzt auch. Gute Nacht. Gute Nacht, Frau Leni. Vielen Dank für das tolle Kompliment.
In der Totalen ist Nina noch zu sehen, wie sie ihr Butterbrot futtert.
Mit Gurke.
Natürlich mit Gurke.
Gut. Und damit kommen wir jetzt...
Was lernt ihr daraus, liebe Frauen? Ja, ihr dürft auch um 22.30 Uhr noch essen.
Und PlayStation spielen.
Ja, genau.
Das war ein bisschen sexistisch.
Ich würde auch um 22.30 Uhr noch PlayStation spielen dürfen.
Nein, im Sinne von, ich meinte das im Essen, im Sinne von, nach 18 Uhr darf man nichts essen, sonst wird man fett.
Ach so.
Keine Kohlenhydrate. Aber das ist auch schon wieder Quatsch, habe ich gehört.
Ja.
Es gibt echt keine Industrie, die so sprunghaft ist wie die Ernährungsindustrie.
Oh, nee, das lesen wir jetzt nicht vor.
Übrigens, das mit dieser Ernährungswissenschaft ist super schwierig, Alter. Es gibt keine Wissenschaft, die so abgefuckt ist wie Ernährungswissenschaft.
Ja.
Weil es ist auch so schwierig, da irgendwas nachzuweisen.
Aber es ist super leicht, damit eine Menge Geld zu verdienen.
Ja. Gut, dann kommen wir zum Hörerfeedback.
Was?
Nein, nicht was, war.
Ich habe einfach nur improvisiert.
Sehr gut, Claudia.
Glaubst du, ich habe jemals eine einzige Folge gehört?
Aber hast du nicht schon mal mitgemacht bei dem war?
Nein.
Nein? Aber gut, dass wir zusammen so gut improvisieren können,
richtig,
wo das wohl herkommt.
Ich weiß es nicht.
Fred, hast du eine Idee?
Warum können wir so gut improvisieren? Mein Gott, diese Sendung ist wirklich das Elbe vom Ei, oder?
Gut.
Habt ihr eigentlich die Leute schon mal eingeladen? Leute, die Hörer von Kack und Sach, wenn ihr uns drei zusammen auf der Bühne leben wollt, kommt zu das Elbe vom Ei. Habt ihr das jemals schon in einer Folge erwähnt?
In der Kack und Sach-Fangruppe war letztens eine dicke Review über unsere letzte Show.
Ich verstehe.
Die war gut.
Oh geil, die muss ich dir mal schicken.
Ja.
Und zwar, es ist einiges passiert mal wieder diese Woche. Es gibt ja schon eine Bezeichnung für uns, die Sprecher, die Moderatoren und Spezialisten. Wir sind ja die Kotnasen oder Kackis. Aber wir brauchen einen Namen auch für unsere Hörer. Und unsere Hörer Raphael und Elvis haben in der Kack und Sach Fangruppe, die es bei Facebook ja von uns gibt, eine tolle Idee gehabt. Und zwar könnten wir unsere Hörer in Zukunft die Schokolavas nennen. Schoki.
Ja, stimmt, die Unterhaltung habe ich gelesen.
Also die Schokoladen, nicht die Schokoladenlavas, die Schoko- oder Schoki-Lavas. Ich finde das schön.
Das
ist so versaut wie auch schön.
Habt ihr mal Porno-Bingo in einer guten alten Videothek gespielt?
Oh ja.
Da sind wir an so üble Filme geraten, sowas von wegen Kaviar und
die Stadt der Engen.
Die Stadt der Engen? Black Cockdown. Fotzenpolka.
Ja.
Maria Magdalena.
Maria Magdalena. Wir haben übrigens... Achso, du bist jetzt beim Hörerfeedback, ne?
Ja, du, aber schmeiß rein.
Wir haben ein Thema bei der Sendung der Maus wirklich vollkommen vergessen. Wurden wir auch darauf hingewiesen. Wir haben überhaupt nicht über Janosch geredet.
Janosch?
Das stimmt. Kannst du das nochmal rückwärts spielen, diesen Akkord? Und wir fahren rückwärts. Stimmt, Janosch hatte seine Geburtsstunde in den Lach- und Sach.
Genau wie Captain Blaubär und...
die deutsche Version von Shaun das Schaf.
Wie Captain Blaubär und auch Peter Lustig hatte auch...
Und Shaun das Schaf.
Und Shaun das Schaf hatte auch Janoschs Traumstunde seine Popularität tatsächlich durch die Kack- und Sachgeschichten.
Und?
Die Lach- und Sachgeschichten. Das hättest du wohl gerne.
Ja, die Lach- und Sachgeschichten haben von uns geklaut.
Habe ich gerade Kack- und Sachgeschichten gesagt?
Ja, hast du. So, aber gut, jetzt haben wir Janosch erwähnt.
Jetzt kannst du wieder
die
den Akkord spielen. Und aber jetzt schneller, weil wir spulen vor.
Gut, Mirgo Schmirgo hat uns angeboten, Bier zu schicken. Sehr gut, Adresse ist raus, ich bin gespannt. Unser Hörer Quatt schreibt, Salute, ihr drei Darmdübel.
Darmdübel klingt brutal nach
Ich höre euch nun seit circa 2 Monaten und bin nun bei Folge 52 angekommen. Wie Fred höre ich seither in jeder freien Minute euren Podcast. Vielen Dank für die vielen geilen Stunden. Durch euch bin ich erst zu Podcasts gekommen und bin dem schon total verfallen. Macht weiter so und werdet auf keinen Fall seriöser, als ich soeben gesehen habe, dass hier nur noch $5 für die Überschreitung von $500-Grenze notwendig sind, habe ich nicht lange gezögert und mich kurzerhand registriert. Was habe ich nun gewonnen? Viel Spaß euch noch und lasst es weiter so krachen.
Seit wann sind wir über die $500-Grenze?
Seit gestern, glaube ich.
Au.
Wir sind hier auf der Crowdfunding-Plattform patreon.com. Jeder, der uns da monatlich mindestens $3 gibt, bekommt unseren Premium-Feed, wo er noch albernere und noch beschissenere Inhalte zu hören bekommt. Und wir sind erst tatsächlich seit ein paar Tagen über $500. Vielen Dank, liebe Kack- und Sach-Fans.
Vielen Dank.
Und auf deine Frage, Quatt, zu antworten, was du dafür bekommst, nichts.
So läuft's im Showbusiness.
vielen Dank, lieber Quad. Wir werden euer Geld auch weiterhin ins Projekt stecken. Wir sind gerade dabei,
Nina neue PlayStation-Spiele zu kaufen.
Ja, wir sind gerade dabei, diese ganze Videostreaming-Geschichte ein bisschen auszubauen. Für den Lag heute konnten wir nichts. Das war Sturmtief Xavier. Und wollen uns für das Bier auch ein bisschen Geld. Wir werden auch ein bisschen von dem Geld in Bier investieren, aber das meiste von dem Geld geht in das Projekt. Also wir greifen das jetzt auch nicht privat ab, sondern es geht in Technik, in Werbung.
Und meine Gage.
Und Claudius Gage.
Und wir haben immer noch nicht, oder sagen wir mal anders, wir haben das Ziel mit dieser Live-Show immer noch nicht verloren, aber es gibt immer noch nichts Konkreteres.
Ja, also mit der Bühnenshow.
Wir wollen eine Bühnenshow.
Claudi, wir wollen irgendwann...
Nein!
Wir wollen irgendwann, vermutlich 2018, eine Bühnenshow auf die Bühne stellen.
Eine
Kack- und Sach-Bühnenshow.
Die du moderieren solltest, finde ich.
Und warte, wir haben das jetzt noch nicht gedroppt und das ist jetzt auch super spontan, aber wir wollen vermutlich, dass du Warm-up auf jeden Fall dafür machst.
Okay.
Und so ein bisschen die
Hauptmoderation.
Also, dass du uns anmoderierst und ich moderiere dann die beiden Vollidioten.
Alles klar. Darf ich Richard unterbrechen?
Wenn ihr Mist baut, ja, darfst du.
Alles klar, ich bin dabei.
Wir haben auf jeden Fall, das war ja schon ein paar Mal Thema, und wir haben uns seitdem immer wieder rumgebrainstormt und wir haben geile Ideen für diesen Abend. Ja. Also wenn er irgendwann mal zustande kommt, wird das ein voll geiler Abend.
Das finde ich großartig. Ich bin bei allem dabei. Ich mache auch den Kartenabreiß. Hauptsache ich bin dabei.
Björn schreibt, so langsam wird es dann wohl mal Zeit, bei euch für euren großartigen Podcast zu bedanken. Vielen Dank. Wie wir uns immer den Arsch pudern beim Hörerfeedback. Alter.
Ist aber auch geil.
Björn schreibt, er kennt uns über Massengeschmack TV und wir waren ihm sofort sympathisch, weil wir unseren Lieblingsfilm Idiocracy vorgestellt haben. Er schreibt, ein riesen Sonderlob habt ihr euch für die Folge zu Prestige verdient. Kannte den Film vorher gar nicht und habe ihn mir extra gekauft und angesehen, nachdem ihr das Thema auf Facebook angekündigt hattet. Hatte sich definitiv gelohnt. Noch mehr als die eigentliche Besprechung des Films feiere ich aber einfach die zweite Hälfte der Folge. Habe mir Freds Hasstirade über Urin, Geller und Tauben mittlerweile schon locker 10-mal angehört und könnte sie mir immer wieder reinziehen. Großartiges Entertainment.
Alter, da sind wir vom Thema abgekommen. Wir haben über ein Prestige gesprochen und waren nachher bei Taubescheiße.
Das war da, wo Sven dabei war, ne?
Ja, genau.
Wo Sven auch dabei war.
Das war super.
Nächste Mail, Felo, der sich Captain Knotter nennt. Das ist...
Leute, was ist denn da los? Ruhe da hinten.
Der produziert übrigens einen eigenen Podcast, der Film- und Serienrepublik heißt. Ich möchte eurem magischen Gast Sven widersprechen, beziehungsweise einfach nur anderer Meinung sein. Ich finde gerade die Zeit um die Jahrhundertwende besonders faszinierend.
Ja, danke, finde ich auch.
Also wir haben in der letzten Folge über Prestige gesagt, dass diese Zeit um 1900 filmisch etwas schwierig ist.
Sven hat das gesagt.
Captain Knotter widerspricht. Er schreibt, die Kombination aus rasend schnellem technischen Fortschritt, der sich damals vollzogen hat und das immer noch in vielen Bereichen rückständige Leben zu der Zeit, haben durchaus ihren Reiz, finde ich. Leider kommen die zwei Gegenpole, die Sven nennt, technischer Fortschritt um die Jahrhundertwende und Wilder Westen viel zu selten zusammen.
Das stimmt.
Ich hatte den Eindruck gewonnen, dass es zumindest laut Sven nur diese zwei gab.
Oh mein Gott, ein Podcast. mit Sven und mit Tobi am gleichen Tisch.
Wie schon hast zum du das, zweiten Mal.
Wie hast du das ausgehalten, Fred?
Also ich finde die Zuschrift aber wirklich interessant.
Ja, er hat prinzipiell recht. Man kann diese beiden Welten, wenn man jetzt wirklich nur die klassische westliche Welt betrachtet, also eben Europa und die USA, kann man die, sagen wir, wir müssen aber da USA noch in Ost und West trennen, kann man die schon so sehen. Ne? Also du hast schon so Mitteleuropa, England und den Osten der USA als sowohl wissenschaftlich als auch eben entwicklungstechnisch sehr, sehr fortgeschrittene Gegenden. Mhm. Da sagen wir jetzt noch nichts darüber, dass Frauen praktisch gar nichts durften und so weiter. Sie waren schon sehr rückständig im Privatleben, aber eben wissenschaftlich weit voraus, ihrem Leben weit voraus. Während im Westen der USA halt eben dieser wilde Westen war. Und das Einzige, was da technisch ja im Prinzip angekommen ist, sind Schusswaffen, die immer besser wurden und die auch viel da entwickelt wurden, wie der Colt zum Beispiel, und die Eisenbahn, was ja ein Riesending war. Und das sag sind mal, schon
gibt
so zwei
noch weitere
Welten, die
Zuschauer-Zuschriften?
Ja, warte, also das sind schon zwei Welten, die ein bisschen nebeneinander her existiert haben. Das macht schon Sinn.
Ich möchte dazu noch was sagen. Also der Captain Knotter, unser Hörer, der ist vermutlich ein durchschnittlicher Podcast-Hörer. Wie tatsächlich in der aktuellen Studie bestätigt, sind Podcast-Hörer überdurchschnittlich gebildet, verdienen überdurchschnittlich viel Geld und sind einfach überdurchschnittlich geile Menschen.
Ohne Scheiß.
Ohne ja, Scheiß
das,
jetzt.
Das ist mal eine Statistik, die hinterfrage ich auch nicht.
Nee. Also das ist halt für Captain Knotter und für uns als mega interessierte Menschen, wir interessieren uns ja echt für jeden Scheiß, ist diese Jahrhundertwende vielleicht interessant, aber ich glaube für den Normalo 0815, ich gucke 240 Minuten Fernsehen am Tag Zuschauer, der nicht die Sendung mit der Maus geguckt hat, für den ist, glaube ich, diese 20. Jahrhundertwende eher langweilig, weil du musst da wirklich ein bisschen Wissen und auch Verständnis mitbringen.
Oh, das stimmt, du musst da echt eine Menge wissen. Also eben gerade was so in Technik, dass es eben schon Tele- oder Glühbirnen gab, aber noch kein Telefon, zumindest nicht da, aber da schon. Wo kommt das jetzt hier zustande? Warum gibt es in, also wie an der Sendung hier mit Clive Owen, mit den Ärzten, scheiße, das habe ich vergessen. The Nick, zu sehen, warum gibt es in Europa schwarze, anerkannte Chirurgen und in Amerika darf der Typ nicht mal als Kloputzer arbeiten, ist aber trotzdem renommierter Wissenschaftler und so weiter. Also eben gerade diese Filigranität in den politischen und Entwicklung, ich höre jetzt auf zu reden.
Danke.
Es ist wirklich eine spannende Zeit und da muss man ein bisschen Hintergrundwissen mitbringen.
Jens schreibt, erstmal danke für diesen genialen Podcast, der mir zurzeit immer die dreistündige Fahrt zu bzw. von der Arbeit versüßt hat. Ich höre euch zwar schon länger, aber insbesondere in diesem Monat September habe ich euch täglich und teilweise Folgen mehrfach gehört. Oh. Manchmal wurde ich mit verächtlichen Blicken der DB-Gesellschaft, sei es der klassische Bahnassi, Wannabe-Manager mit Laptop und Smartphone oder der spießige Bausparrentner, wegen meiner Lachanfälle oder Schmunzeleskapaden förmlich durchbohrt. Aber da kann man gerade mit eurem Podcast auch gepflegt darauf scheißen.
Ja, sehr gute Wortwahl.
Wäre cool, wenn ihr mal eine Folge zu Star Wars Legends macht. Star Wars Legends war vorher bekannt als das Expanded Universe, wurde von Disney als unkanonisch erklärt. Also das sind die ganzen Star-Wars-Romane, die es da drumherum gibt. Mhm. Jens schreibt, er könnte Disney für dieses Verbrechen immer noch köpfen, also dass die das als unkanonisch erklärt haben. Legends bietet so viele coole Charaktere wie Darth Bane, Revenan, Thrawn, Krayt und viel mehr auf einen guten Schiss und weitere tolle Folgen. Jens.
PS, bitte liest
es. PS, falls ihr mal eine Motorradgruppe oder ähnliches aufmacht, nennt sie unbedingt Stuhlgang.
Das ist geil, das ist ja noch besser als die.
Allein nur für den Namen müssten
wir. Das ist noch besser als der Fahrstuhl.
Graffiti schreibt, was seid ihr bitte für Lappen?
Das war's?
Ja, Punkt.
Ich glaube, das ist bisher die geilste, die wir
haben. Im Chat gerade.
Achso.
Nee, also Jens, Star Wars Expanded Universe bzw. Legends. Ich habe mal, als ich mir ein Bein gebrochen habe im Krankenhaus, zwei Jedi-Romane gelesen, wo es um die Ausbildung von Anakin Skywalker ging. Ich kenne mich aber sonst mit dem Expanded Universe nicht aus.
Ich kenne mich da auch echt nicht so aus. Ich habe, zwei, drei Romane gelesen. Ist aber, also einen über Palpatine, über das Leben von Palpatine. Ist ja auch völlig egal. Jedenfalls da sind sehr viele Zusammenfassungen gelesen, weil ich einfach weder die Zeit noch den Bock hatte, das alles...
Star Wars, ja, ist es das mit den Raumschiffen?
Ja, das erklären wir dir später. es ist halt ein sehr... Es ist geil, größtenteils, auch wenn nicht alles gut geschrieben ist. Es ist nur ein sehr, sehr, sehr weites Feld und gerade da das jetzt nicht mehr kanonisch ist, müssen wir leider...
Das Thema wechseln.
Nee, also ich weiß nicht, das ist so... Es gibt so...
Fred,
wir können jetzt gerade eh nicht weitermachen, weil er pinkeln ist.
Rede, solange du willst,
ja, Fred, eben, pinkeln. Ja, unterbrich mich doch nicht.
Ach so.
Ich versuche das so gerade. Jedenfalls, worauf ich will ich hinaus? Genau. Das Problem mit den Legends ist, es ist ein unheimlich weites Feld, das im Prinzip für den zukünftigen Verlauf der Star-Wars-Geschichte, den wir nun mal auch als Fans akzeptieren müssen. Wir haben schließlich auch, das hat zwar Jahrzehnte gedauert oder fast zwei Jahrzehnte gedauert, wir haben auch die Prequels mittlerweile verdaut. Jetzt müssen wir verdauen, dass die Legends als unkanonisch beschrieben wurden.
Gestempelt.
Da müssen wir mit klarkommen. Wir müssen damit klarkommen, dass Hayden Christensen Darth Vader war. Ich glaube, der erste Schritt ist es langsam, aber sicher, die Legends als Legends abzutun und eben nicht mehr als Weisheiten.
Wir lesen den Chat auch, wenn der Chef da ist. Nur so viel mal dazu.
Ja, das ist auch wichtig so. Also ihr könnt mich auch gerne im Chat unterbrechen, aber ich rede jetzt einfach so lange.
Ja, mach das. Ich höre jetzt sowieso nicht zu.
Ohne Scheiß, ich habe gestern Abend noch Imperium Schlägt zurückgeguckt. Einfach, weil ich das manchmal so mache. Dann gucke ich einfach manchmal Star Wars.
Diablo zocken die im Hintergrund.
Ja, die zocken Diablo 3, ja.
Und der andere, Schaumeister Bildmischer und schneidet die Sendung. So.
Ich bin aber auch ein bisschen interessiert, was da abgeht. Wo war ich? Genau. Star Wars, ne?
Star Wars.
Und man kann das Star Wars-Universum, und ich finde, man sollte das auch ein Stück weit wirklich anhand der Filme aufbauen. Ich habe zum Beispiel auch nicht alle Serien gesehen, weil ich finde, es führt manchmal einfach zu weit. Und, oh Gott, sei Dank, mir ist nichts mehr.
Jetzt sage ich euch mal was, ihr Arschficker. Wie wäre es, wenn wir, die Fans, einfach bestimmen, was kanonisch ist und was nicht? Wieso dürfen das immer die Inhaber der Urheberrechte?
Ja, komisch.
Jetzt, wieso können wir als Fans nicht bestimmen, was kanonisch ist und was nicht kanonisch ist? Es ist ein riesengroßes, geiles Expanded Universe im wahrsten Sinne des Wortes, das dort aufgebaut wurde im Laufe von Jahrzehnten,
ja,
mit vielen, vielen Romanen, und irgendein scheiß gesichtsloses Unternehmen wie Mickey Mouse, und jeder, der wissen will, wie Disney wirklich geführt wird, soll sich South Park angucken, ja, Alter.
Ohne Witz, da wird das sehr, sehr, auch sehr gut recherchiert dargestellt.
Wieso soll ein gesichtsloses Unternehmen bestimmen, dass das alles nicht mehr real ist? Das Expanded Universe existiert wirklich. Es gibt es da draußen, irgendwo in diesem Universum, in einer fremden Galaxis. Und die Bücher, die wir darüber bekommen, sind Augenzeugenberichten.
Ja, Berichte. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass all das für die kommenden Filme keine Rolle mehr spielt.
Mein Penis ist...
Yada Blinks schreibt, mein Penis ist der Dark Saber. Das ist jetzt kanonisch. Danke für diesen Beitrag.
So Leute, aber wir reden jetzt nicht über Star Wars. Und in der Star Wars Folge will ich sowas wohl nicht dabei sein, weil...
Du magst Star Wars nicht, ne?
Ich liebe Star Wars, aber ihr findet keinen Punkt und Komma.
Ach ja? Du liebst Star Wars?
Ja, ich liebe Star Wars. Ja, schon immer.
Wie war der Rufname von Luke Skywalker auf Hoth?
Fanboys habe ich auch gesehen, mein Freund.
Erinnert doch nichts daran, so, dass ich dir die Frage stelle. Weiß ich gerade selber nicht mehr. Echo 2, glaube ich.
Mhm. iTunes-Rezensionen. Eine neue iTunes-Rezension. Ich sag euch mal was, iTunes ist das letzte Scheißprogramm, Alter. Das hat gerade 10 Minuten gebraucht, um hochzuladen. Es wird der Tag kommen, wo wir keine iTunes-Rezensionen mehr vorlesen, weil dieses Programm so scheiße ist. Aber bis dahin habt ihr noch Zeit, euch zu produzieren. Wir lesen jede iTunes-Rezension vor, die ihr uns gibt.
Unzensiert. Volle Pulle.
Ist das euer Ernst? Ihr lest euch in einer Sendung gegenseitig vor, wie geil ihr seid? Nur damit die Leute wissen, wie geil ihr seid.
Wenn die schreiben, dass wir scheiße sind, lesen wir das auch vor. Aber es schreibt keiner, weil wir geil sind.
Wir hatten auch schon Kritik. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Wir haben schon lange keine Hassmails mehr gekriegt.
Was war denn so eine Hassmail?
Das ist schon lange her.
Ja, was stand denn da so drin? Das
da wurden wir mega kritisiert für unsere Filme und Regisseure aus der Hölle-Folge.
Oh ja, stimmt.
Warum?
Dass wir keine Ahnung haben.
Dass wir halt... Oh ja, man hat gemerkt, dass er schon Hörer ist und dass er schon weiß, worüber wir sprechen. Aber der hat darüber abgelästert, dass wir so über deutsche Filme und über Art House-Filme gelästert haben.
Okay.
Dass wir halt das goldene Kalb irgendwie in den Arsch ficken, keine Ahnung.
Okay, les vor.
Eine neue iTunes-Rezension von Naseweiß13. Nur 4 Sterne.
Was? Das ist auch schon lange her.
Er schreibt, Tolle Themen. Watchmen war eine mega gute Folge. Bitte mehr davon. Herzchen, Naseweiß.
Ja. Und warum jetzt nicht fünf?
Warum nicht, warum vier, warum nicht fünf? Was soll das?
Der, ja, ausgerutscht, genau.
Meinungsfreiheit wird hier nicht so groß geschrieben an der Stelle. Nicht in den iTunes-Rezensionen. Bewertungen.
Ja, that's it, Leute.
Vielen Dank für diese Bewertung. Also ernst gemeint jetzt.
Ja. Ja.
Gibt es noch irgendwas, das wir abschließend zur Sendung mit der Maus zu sagen haben, Freunde?
Ja, man könnte langsam aber sicher mal, und ich weiß, das tut weh und es tut gerade den eingerosteten Affen an der Spitze des Öffentlich-Rechtlichen weh, aber es wird langsam an der Zeit, Christian und Armin in Rente zu schicken und vielleicht mal neue Moderatoren ranzuholen.
Haben die aber auch schon.
Ja.
Es gibt schon einige neue,
ja, aber
die auch einen guten Job machen.
Genau, eben. Aber du weißt, was ich meine, ne? Dass man ein bisschen
neuen Schwung reinbringt, neuen Wind reinbringt.
Und nichts gegen Armin und Christian. Also diesen der heißt überhaupt nicht Christian. Ne? Ich habe den so als Christian abgespeichert, genau. Schon als Kind. Heißt der Christian?
Christopher.
Christopher. Ich habe den als Kind schon als Christian. Die machen einen tollen Job. Ich will die überhaupt nicht schlecht reden.
Nicht Christopher.
Christoph. Die machen einen fantastischen Job. Ich will die überhaupt nicht schlecht reden. Wir haben vorhin schon gesagt, das ist, ne, stimmentechnisch das Ding.
Ja.
Ändert nichts daran. Die Männer werden alt und es fällt gerade, egal.
Ja, das ist Geschmackssache, aber nichtsdestotrotz sind wir uns, glaube ich, einig, dass das Konzept, die Sendung mit der Maus auf jeden Fall
super
noch lange, lange, lange Bestand haben wird in der deutschen Fernsehlandschaft.
Ja. Vorausgesetzt, sie bleiben mutig genug, auch Themen anzusprechen, die wichtig sind. Ja, und nicht nur, wo kommt Brot her, sondern eben auch, ne, Tod, Tschernobyl.
Werden sie aber, Alter.
Den IS. So, weißt du, solche Themen.
Ja.
Haben früher in den 70ern, 80ern hätten sie es gemacht, vielleicht machen sie es noch. Traue ich eigentlich noch zu.
Die Sendung mit der Maus ist wirklich ein tolles, tolles deutsches Stück Geschichte und Kultur. Machen einen tollen Job, haben es wirklich sehr gut geschafft, sich in die Neuzeit zu retten. Der Armin Maywald, ich habe im Interview, wie gesagt, mit ihm gehört, der hält auch gar nichts davon, sich so anzubiedern, dass jetzt nur noch irgendwelche Sidecut-tragenden Hipster eingeladen werden, die den ganzen Tag über Instagram labern, sondern ganz im Gegenteil. Der Stil und diese unvergleichliche Einfachheit, der Kack- und Sachgeschichten.
Lach- und Sachgeschichten.
Das kriegt er nicht mehr hin.
Das ist zwei Bier her.
Der Lach- und Sachgeschichten. Die konnten die wirklich toll ins neue Jahrtausend retten. Ja. Die Lach- und Sachgeschichten sind heute noch ganz genau so wie vor 30 Jahren.
Ja. Nur in 16:9.
Nur in 16:9 und HD.
Ja.
Das finde ich krass an den Lach- und Sachgeschichten.
Ich finde das sehr schön an den
Das grundsätzliche Konzept, selbst die Struktur der Show, hat sich seit Anfang der 70er kaum geändert.
Ja. Und übrigens,
Tobi,
das, was ich
in Kevela gab es mal ein Mausmuseum. Ich hoffe, du warst da. Wusstest du das?
Ja. Ja, stimmt, da war ich sogar. Ja, stimmt. Da war ich.
Timon schreibt, Christoph ist ein Reptiloid. Vermutlich ja. Aber die Show ist
89, ich weiß, wer das ist.
Aber die, die Show ist trotzdem der Shit, Alter. Die Show ist der Shit. Und ich fordere wirklich alle Hörer auf, sich aus Nostalgiegründen oder weil sie Kinder haben,
mindestens mal eine Folge
anzugucken. Ja, auf jeden Fall mal wieder eine Folge anzugucken.
Wirklich. Das ist wirklich toll. Und ich möchte nicht, dass ihr das Falsche steht mit Armin und Christoph. Nicht, weil ich die scheiße finde, weil sie alt sind, das meine ich nicht. Sondern habt auch mal den Mut, Leute auszutauschen beziehungsweise mal in Rente zu schicken, wenn deren Zeit abgelaufen ist. Weil die öffentlich-rechtlichen Sender, siehe Großstadtrevier, neigen dazu, Leute so lange auf Sendung zu schicken, bis sie de facto tot sind.
Und bis sie verrecken praktisch also im wirklich. Dienst.
Wie heißt der jetzt, der Mann aus Großstadtrevier?
Jan Fedder.
Jan Fedder. Der ist seit 10 Jahren nicht mehr in der Lage zu schauspielern. Den darf man ruhig mal austauschen.
Der, ja.
Möchte ich nur mal an der Stelle gesagt haben. Und ich weiß, dass ich nicht alleine mit der Meinung bin.
Ich werde mich in der Öffentlichkeit nicht dazu äußern.
Warum nicht?
Gut, Leute.
Weil ich mit ihm gespielt habe.
Ja, ich auch. Ich war mal Komparse beim Großstadtrevier.
Ich war auch mal Komparse beim Großstadtrevier. War voll scheiße.
Ja, war mega scheiße.
Gut. Claudio,
ja.
Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und euch zuhören durfte.
Viele, falls ihr uns jetzt nicht in 1000 Jahren in einer Zeitkapsel hört, Claudio ist im Moment im Altonaer Theater in Hamburg zu sehen. Mit
und seiner, im Harburger.
Auch im Harburger Theater mit seiner phänomenalen Impro-Gruppe Das Elbe vom Ei, bei der Tobi und ich zufälligerweise auch mitspielen, rein zufällig.
Richtig.
Den wir auch immer mal wieder zu sehen.
Im Ernst-Deutsch-Theater, in der Burgtheater am Biedermannplatz. Also wenn ihr Theaterlandschaft Hamburg, dann werdet ihr uns drei Nasen auf jeden Fall sehen.
Ja.
Gut, dann... Vielen Dank auch an dich, Tobi, fürs...
Du, immer wieder gerne.
Fürs Klugscheißen.
Heute war extrem, ne? Tut mir leid. Ich habe mich so ein paar Mal in Rage geredet heute.
Jojo.
Aber das musste sein. Ich hatte keinen Konterpart.
Richtig. Weißt du? Es tut mir leid, dass ich dich immer so lange habe aussprechen lassen.
Ja, das ist...
Ich entschuldige mich auch bei der Community. Das wird nicht mehr vorkommen.
Also, liebe Community, jetzt wisst ihr, was passieren kann, wenn Richard nicht da ist.
Lieber Chat, danke fürs Mitmachen. Liebe Hörer,
ja, vielen Dank.
Danke fürs Hören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Tobi, Claudio und Fred sagen
Tschüss.
Vielen Dank.
Und danke an Kamerakind Xiaomi.
Und danke an Nina.
An Background-Gamerin Nina.
Wir können jetzt irgendwie noch so eine, so die offizielle Aufnahme ist vorbei, wir könnten irgendwie jetzt noch eine Facecam zur Nina stellen.
Wie sie zockt.
Wie sie zockt. Das würden sich die Leute noch 2 Stunden reinziehen.
Ich glaube, Nina könnte einfach nur auf die Wand starren und die Leute würden sie es reinziehen.